ARD.
Ich war relativ lange nicht mehr dabei. Mein Name ist John Cook. Hagen Decker sitzt da drüben und grinst mich an. Hagen, wie ergeht es dir denn?
Hallo John Cook und hallo an alle, die wieder eingeschaltet haben. Mhm. Ja. Wenn wir Leute auf der Straße treffen oder auch so, dann sage ich immer danke fürs Einschalten.
Ja.
Das habe ich aus, da lacht er, der MC Lücke, das habe ich aus einer Sitcom, Pastewka, der sagt das da immer, wenn Leute ihn dann so, oh, Pastewka, so, danke fürs Einschalten. Aber finde ich, also kommt bei mir natürlich aus vom Herzen und nicht als Satire. Wie findest du das eigentlich, wenn du, ah, John Cook, wie ist das eigentlich für dich mittlerweile vielleicht?
Was meinst du, wenn jemand anspricht?
Ja. Und sagt, cooler Podcast.
Sag ich, ja, danke. Sag ich, danke fürs Einschalten, sag ich. Das ist natürlich schön. Das sind ja immer dann Geschichten, wo der Podcast eine Bedeutung für Menschen hat im Leben. Und das ist natürlich immer schön zu hören. Ja.
Ich fand ganz schön, wir haben vor 2 Tagen darüber gesprochen, das war deine Idee und ich werde es auch nicht übertreiben mit der Länge, aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf Befindlichkeit, verbunden mit einer Art Reflexion zur Selbstverwirklichung. Das war deine Idee.
Selbstfindung.
Ja. Selbstfindung, ja. Mhm. Kann man ja aber auch Findung, Verwirklichung, beides nicht so weit voneinander entfernt. Aber Selbstfindung, ja. Mhm. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Da freue ich mich drauf, gleich die zu teilen.
Das finde ich gut.
Wobei man immer sagen muss, dass das ja, wenn wir hier Befindlichkeit machen, dann ist das ja quasi, also ich habe glaube ich noch nie wirklich eine Befindlichkeit vorbereitet. Nee. Sondern man macht sich kurz Gedanken. Denkst du, okay, darüber könnte ich was erzählen, das betrifft mich oder das fühle ich gerade auch vielleicht die letzten Tage. Und dann ist eigentlich das, was man hier erzählt, völlig das erste Mal auch formuliert. Geht dir das eigentlich auch so?
Ja, klar.
Ja, ist krass, ne? Also ja. Keiner von uns hat hier jemals Notizen gehabt, was MC Lücke sich sicherlich gewünscht hätte.
Ja, stimmt.
Wir holen dich heute mal ein bisschen mehr rein, hier beim drittletzten Mal bei der ARD übrigens. Mhm. Dazu kommen wir übrigens noch. Fang du mal an.
Ja, also mir geht's so, so lala. Ich hatte gestern Geburtstag und zwar ein
Happy Birthday nochmal, auch für alle anderen.
Dankeschön, aber der Geburtstag war scheiße. Aber wie Geburtstage auch im Prinzip immer die letzten Jahre waren, die waren eigentlich immer scheiße, finde ich. Also, ich weiß nicht. Ich glaube seit 15 Jahren oder so keinen Geburtstag mehr gefeiert, der schön war.
Aber warte mal, du gehst ja jetzt so läppisch drüber weg. Ja. Also das ist ja nicht automatisch so, dass das ein doofer Tag sein muss.
Nee, aber es war halt immer ein doofer Tag und es ist halt immer noch ein doofer Tag und ich glaube, es entwickelt sich ganz langsam vielleicht irgendwann dann, dass Geburtstage auch mal wieder schön sein können. Aber das ist, was zum Beispiel gestern passiert ist, war sehr traurig. Ist jetzt einfach nur Pech, aber ist, dass der Kater meiner Eltern, Mickey, der war ganz süß, die haben noch relativ junge Katzen, so ein Geschwisterpaar sich geholt vor einem Dreivierteljahr oder so. Und der ist gestern leider in einen Pool gefallen, irgendwo in der Nachbarschaft oder in irgendein Gewässer oder whatever und dann erfroren, leider. Und dann haben die den gestern Abend beerdigt und wir haben geweint und so. Also ich war nicht da, aber wir haben natürlich telefoniert und so. Das war super blöd. Das war immer super traurig, finde ich, wenn so ein Haustier stirbt. Das ist auch, und dann finde ich auch immer krass, wie schnell sowas auch geht. Also es ist ja bei Menschen ist ja teilweise auch, aber wie ich finde es krass, wie also wenn die noch sagen, heute Morgen hat er hier noch gespielt mit der und weiß nicht, seine Schwester da gefangen und mal was weiß ich und dann wieder gekabbelt und dann abends ist das Lebewesen halt nicht mehr da. Das finde ich voll surreal.
Ja, Tod hat generell ist einfach mega.
Ja, total, genau.
Mega, ohne Worte.
Ja, und das war natürlich dann auch noch traurig gestern einfach. Also gestern war ein bisschen schwieriger Tag insgesamt so, ne? Der Geburtstag und diese Sache dazu und das war dann irgendwie doof. Also der Geburtstag spielt keine Rolle, das andere ist viel, viel, viel wichtiger. Und es war auch so schade, weil um den hat man sich so speziell gekümmert. Der hatte irgendwie, ich glaube, der hatte durch Fischessen oder so, hatte der irgendwas hatte der, dass er seinen Kopf am Anfang nicht richtig heben konnte und so. Also man hatte sich sowieso um den mehr gekümmert. Mhm. Und es ging dem eigentlich langsam besser, körperlich. Und jetzt ist er halt dann da leider verstorben. Das war sehr traurig.
Das tut mir sehr leid. Und Ich kann da mitfühlen. Also Haustiere, die sterben.
Ja.
Ja.
Nee, das war das gar keine. Ansonsten hatten wir aber die Tage davor auch, wir waren ja auf einem Kongress in Leipzig.
Mhm.
Für die, sagen wir, genau.
Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin,
genau. Mhm. Das war super, das war ganz toll da. Da wollte ich mich auch nochmal bedanken bei, bei Maurice für die Einladung. Das war super schön, da zu sprechen. Das war, also live generell, so live zu sprechen, was wir in letzter Zeit ja viel gemacht haben. Also wirklich viel, auch teilweise drei Tage hintereinander. Live sprechen ist schon ganz schön cool. So, das mag ich mittlerweile sehr gern. Also es macht einfach, es ist schön, mit Leuten in Kontakt zu sein. Und da auch so, ja, diese zwischenmenschliche Komponente live da zu haben und nicht nur über Nachrichten, Feedback und so, sondern den Menschen halt in die Augen zu gucken, während sie sprechen und ja, es hat halt eine ganz andere Gesprächsqualität, ne, irgendwie.
Was mir immer auffällt, wenn wir in Kliniken sind oder bei Fachpersonal, ja, das waren ja ganz viele Ärzte dort, Therapeuten, also ein richtiger Fachkongress zum Thema Sucht. Also, sag ich mal, die Stigmatisierung, die man manchmal in Teilen der Gesellschaft noch spürt und also viele Dinge, die damit zusammenhängen, die sind ja dort einfach weg.
Mhm.
Also jeder, der dort sitzt, weiß genau, prinzipiell, weil er es entweder studiert hat oder weil er vielleicht eben auch Angehöriger ist oder selbst Betroffene, sind ja immer diese Gruppe, dann die auf so einem Kongress dann auch, sind ja auch Angehörige, Betroffene, viele Menschen, die im Suchthilfesystem auch arbeiten oder auch arbeiten möchten. Wir haben wirklich Azubis kennengelernt, Menschen, die noch Psychologie studieren,
ja, genau.
Und eben auch fertige Ärzte und Psychiater und so. Und dass denen dort allen ist eben alles klar. Also keiner hinterfragt dort, kommt mit irgendwie Charakterschwäche, sondern alle wollen daran, alle die da sind, kämpfen auch dafür, dass eben niemand mehr denkt, es sei eine Charakterschwäche oder anderen Bullshit, den man halt kennt vom Hörensagen, vielleicht über Abhängigkeitserkrankungen, und das finde ich immer ganz, ja, das ist eben ähnlich wie als jemand in einer Selbsthilfegruppe sitzt, wo einfach niemand irgendjemanden verurteilt. So ist das dort eben noch auch mal so fachlich aufgeladen, wenn da so viele Experten sind und die einem halt zu 100% ernst nehmen.
Ja, total.
Das finde ich immer ganz, da geht mir, also das, ja.
Ja,
da fand das Herz auf irgendwie.
Da fand ich auch interessant, wir haben auch was sozusagen zu Stigmatisierung gesagt, also was bei uns, ich nenne jetzt kein konkretes Beispiel, aber was bei uns von uns gefordert wurde sozusagen, was aber auf moralischer Ebene ein bisschen sehr fragwürdig ist. Und ich habe das für mich schon so angenommen als etwas, was okay ist, weil ich bin ja ein sozusagen Abhängiger, ne? Man kann mit mir auf gewisse Art und Weise umgehen, und dann äußern wir diese Dinge da und alle sind so, what? Das kann ja wohl nicht wahr sein, so das machen Leute mit oder das fordern Leute.
Das ist euch und passiert.
Die kriegen, fallen voll aus allen, also aus dem Himmel, sagt man, fallen aus heiterem
Himmel. Aus heiterem Himmel fallen?
Aus heiterem Himmel fallen? Warum sagt man denn das so?
Na gut, das weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall. Das ist so eine klassische Hakenfrage eigentlich.
Wie halt alle aus lauter heiteren Himmeln. Es war weird. Nein, aber das, wenn man da so spürt, auch, also auch nochmal so auf den Teppich zurückgeholt wird. Also nochmal so irgendwie diese Sachen, an die man sich gewöhnt hat, die vielleicht aber gar nicht korrekt sind, sozusagen, dass Leute einem da auch spiegeln, ey, lass das nicht mit dir machen.
Ja,
oder halt, ne, also jetzt bezüglich Stigma.
Ja.
Das fand ich interessant, weil es ist ein paar Mal passiert, dass wir irgendwas erzählt haben und Leute sagen, Alter, das geht gar nicht, so dass Leute so mit euch umgehen. Ja, das fand ich interessant.
Und der zweite Punkt, der auch irgendwie dazukommt, muss ich schon sagen, und das ist jetzt nicht ein Rumreiten auf dem alten Thema, durch die ganzen Absagen, ne, der letzten Monate von den großen Streamern und Plattformen, also alles, was man da kennt, wir haben ja von jedem eine Absage bekommen.
Grüße gehen raus an alle.
So, und das Ding ist, dass bei diesem Kongress zum Beispiel, also das tut ja schon was mit uns, ja, also dass man eben, darüber rede ich, werde ich auch gleich in der Befindlichkeit sprechen, ne,
wir sind quasi in der Befindlichkeit.
Ja, stimmt. Ja, es ist ja ein Kampf, so. Der Kampf ums eigene Leben, der Kampf um so viele Dinge und auch der Kampf um diese Sendung und um die Mission, die wir haben. Es gab natürlich auch mal Momente, wo ich dachte, boah, ich schaff das nicht mehr. Ja, also ich nicht mit dir hier die Sendung zu machen, sondern dieses Ganze drumherum.
Ja.
Und damit meine ich auch nicht die Live, sondern das Politische rund um den Hauptpodcast, so um diese eine Sendung, ja, was so kompliziert, wo ich immer dachte, das kann doch nicht so kompliziert sein, aber es stellte sich als sehr, sehr kompliziert dar.
Ja.
Und ihr helft uns da ja in den letzten Tagen sehr. Vielen lieben Dank. Reden wir im Häppchen nochmal drüber. Was ich sagen wollte, ist, wenn man dann dort ist und dann die Fachbranche einem die Fachbranche einem Feedback gibt, wie wichtig diese Sendung ist für die Thematik.
Ja.
Also eben auch für Ärzte, Therapeuten. Ja, und die Wichtigkeit und wie uns alle dort, das muss ich wirklich sagen, also dieser Tag in Leipzig, nochmal wirklich ganz liebe Grüße, da gebe ich dir völlig recht, das hat so richtig auch aufgeladen mich mit, auf jeden Fall fahren wir volle Kraft weiter, denn es ist für genau die Menschen, für die die Sendung ist und für uns selber, ist es so, dass es weitergehen muss und das wird es auch.
Ja.
Aber ja, dieses Desinteresse und diese Abneigung, das hat mir schon sehr wehgetan, letzten Monate und
ja, dir ja schon länger, bei mir ist ja, ja jetzt auch voll. Ich habe ja meine, also ich hatte ja jetzt leider wieder so ein bisschen so eine depressive Episode. Ja. Ich hoffe, das hört irgendwann mal auf mit diesen Episoden. Und das hat auf jeden Fall bei mir jetzt auch, also genau das hat bei mir
verspätet geknallt.
Was bei dir, genau.
Ja.
Also es war bei mir ganz eine Existenzangst sozusagen, die mir so die Energie einfach genommen hat.
Ja,
das habe ich so ganz krass, das Gefühl. So ein Frust und Verzweiflung mit allem. Wie du eben schon sagtest, dieses Drumher, also gar, die Sache ja null. Also
ja, die Sache null. Null, ja.
Sondern nur so, hä, warum ist alles so kompliziert?
Ja.
Und dann, weißt du, und dann sind ja auch zum Beispiel Sachen, dann denke ich auch in meinem Kopf so, dass wir jetzt sozusagen hier aufhören bei der ARD, was ja auch okay ist, muss natürlich irgendwie wirken auf Leute draußen, auf andere Anbieter und so. Die denken natürlich, okay, es muss ja einen Grund haben, bla.
Ja,
so,
ja,
und dann,
ja,
gut, inhaltlich gibt es kein, okay, der Grund ist ja Geld, aber ich merke halt, dass mich dieses ganze Drumherum, ich denke dann so über Dinge nach und verstehe auch manche Sachen ja nicht, was ja okay ist, ich kann ja nicht alles verstehen, aber das raubt einem so wahnsinnig viel Energie. So, und das habe ich ganz krass jetzt auch gemerkt. Und ja klar, man kann sich davon wieder aufwerfen und es wird doch alle, wir machen auf jeden Fall weiter und es wird doch alles gut. Aber ja, ich bin froh, dass ich mich jetzt da wieder rausholen konnte aus dem Loch. Weil es ist ja Quatsch, ich muss ja keine Existenzangst haben. So, ne? Natürlich ist, nur weil es anstrengend ist, wie es jetzt ist und viel hin und her und keine Ahnung, man nicht genau weiß, wie es wird. Ja,
aber sehr viel Unsicherheit einfach.
Genau, aber es wird schon, ja, wir kriegen das schon alles hin, so dann mache ich mir
ja,
gar keine Sorgen.
Ja, dank euch da draußen im Übrigen.
Genau, total.
Ja, ja.
Und da helfen aber auch diese Live-Geschichten und bla, diese Auftritte so helfen total, eben da super motiviert zu halten. Ja, das ist ja,
also. Ja, weil man dann eben einordnet auch nochmal, ja, wir haben es auch, weißt du, wir haben es auch nie begonnen und wir haben es auch nie gemacht, um irgendwie einen fetten Vertrag bei RTL Plus zu unterschreiben,
wenn
ich jetzt mal hier sage. Weißt du, darum geht's nicht. Und ich habe die letzten Tage auch wirklich eben durch diese ganze Unterstützung von euch da draußen, danke nochmal, auch und auch der Sache, der Tag in Leipzig eben, wenn die Fachwelt einem wirklich spiegelt, das, was wir machen, ist genauso, wie es ist, ein ganz tolles Produkt für die Entstigmatisierung und für die Aufklärung dieser Krankheit und vor allen Dingen eine Riesenhilfe für Angehörige und Betroffene.
Mhm.
Und das nicht irgendwie irgendwer, sondern irgendwie so 20 Ärzte, die vor dir stehen, sagen, boah, so hat sogar mein Blick, der ich 30 Jahre arbeite mit Süchtigen, nochmal verändert. So, jetzt ist auch genug mit dem Selbstlob, aber dann denke ich so, also dann, da schläft man einfach gut dann wieder ein, gerade eben nach den letzten Wochen, ja.
Ja.
Wo man nicht wusste, ja, was passiert jetzt am 1.12. Ja? Hm.
Vielen Dank übrigens auch nochmal an alle Gäste, die bisher in der Show waren.
Ja.
Weil das ja den großen Anteil hat, also darum geht's ja ganz viel. So, nochmal kurz weiter zur Befindlichkeit.
Ja,
was
ja.
Nämlich auch noch
ja,
einen weiteren Punkt habe ich nämlich
bitte?
Noch. Und zwar ist meine Wohnung mittlerweile ein Traum. Ich lebe in einem kleinen Paradies und das ist so schön, weil ich ja ganz lange damit sehr gestruggelt habe, da eine Heimat zu finden für mich und ja auch immer gar keinen, also so wenig Leidenschaft auch für Wohnen habe, was halt ungünstig ist, weil Wohnen halt krass viel für die Seele auch tut.
Der berühmte Punkt zu Hause.
Ja, ja.
Ja.
Und jetzt ist es einfach, also so mega gemütlich und schön bei uns mittlerweile. Das ist ein krasser Traum. So, mein Sohn meinte letztens auch, er meinte letztens so, Papa, bisher war die Wohnung immer dann schon gut im Vergleich zu davor, aber jetzt ist es einfach die schönste Wohnung im Vergleich zu allen Wohnungen. Und ich weiß auch, da war ich voll glücklich.
Schön.
Also er hat sich jetzt da auch...
Ich komme ja trotzdem noch gern zu mir.
Ja.
Weiß man jetzt nicht, ne?
Ob wir jetzt weiterhin immer noch weiter zu dir kommen? Ungern. Der Weg ist mega lang. Also eine Stunde. Aber
wir müssen was finden in der Mitte.
Ja,
schon.
Ja, das kriegen wir schon hin.
So ein Coworking Space in der Mitte.
Genau, das kriegen wir hin. Aber auf jeden Fall ist es krass schön, jetzt sozusagen da, also das gibt mir jetzt zum Beispiel gerade Energie, da
schön
zu wohnen. Ich habe meine ganzen Mörs-Poster und Bilder und so an die Wand geklatscht und wir verzieren da schön die Wohnung. Es ist wundervoll. Uns jetzt auch so einen kleinen Sessel und so. Das ist alles ganz schön. So, es wird immer gemütlicher und schöner. Und das tut doch sehr gut, sich da um sich selbst auch zu kümmern, was vielleicht ja auch gleich ein Schwenk ins Thema Selbstfindung sein könnte.
Ja.
Ja, wo es ja viel...
War das schon der Übergang?
Ich dachte jetzt mal, ich wusste jetzt nicht, ob du weiter was sagst nach ja. Selten im Podcast, dass der andere sagt ja. Und dann nichts mehr kommt.
Wahrscheinlich auch selten von mir.
Ja, das stimmt.
Ich finde es schön, wenn wir heute mal wieder ein bisschen plaudern.
Ja.
Erstmal auch alles Liebe für dich, John.
Danke, Hagen.
Ja, ich habe hast du jetzt mein Lied angehört, was ich gestern dir geschickt habe?
Ja, du bist ein Knuffi. Ja.
Julia und ich haben gesungen. per Sprachnachricht kam natürlich keine Reaktion. Nein, ich mach Spaß. Wir haben danach telefoniert und ich habe ein Herz bekommen und das ist doch schön. Und es war ja dein Tag und dass der so schwierig war, wusste ich gestern gar nicht.
Ja, war mega blöd.
Von daher, liebe Grüße.
Danke. Wenn ich die Folge höre, freue ich mich über die Grüße.
Ne? Ja. Ja, ich habe, wie gesagt, kurz überlegt, wie mache ich das mit der Befindlichkeit? Wie ordne ich das ein, gerade mit diesem Punkt? Und mir sind, also, wie ich es auch schon im Häppchen gesagt habe im letzten, dass bei mir wieder ein Alltag eingekehrt ist. Unabhängig jetzt der Zukunftsangst um die Sendung und so. Die ist ja auch schon länger Alltag. Ne, so seit Juli oder was. So richtig aktiv ist es ja seit September ein Problem, aber wir wussten das ja im Grunde schon länger. Und haben aber nicht gedacht, dass es so kompliziert wird. Egal. Jedenfalls, trotzdem gibt es einen Alltag. Das ist was, wo man in vielen Aspekten sich unfassbar freut. Auf der anderen Seite ist diese Rolle als Vater, die ich so lange nicht ausführen konnte, aufgrund verschiedener Dinge, ne, natürlich aufgrund mein eigenes Verhalten in der Sucht, dass da länger Probleme gab. Und jetzt wieder quasi, ne, von Dingen abholen, bei mir Zeit verbringen, dann wieder Kinder übergeben. Dieses Ganze, das ist ja auch, was ich ja nicht immer pure Freude im klassischen Sinne, sondern ist ja mein Job. Und diese Gefühle wieder zu haben, dieses nicht nur als Event, der die einmal die Woche für 2 Stunden, sondern so richtig im Leben gebraucht zu werden, nicht nur von, das ist einfach echt unbeschreibbar, unbeschreiblich. Dass ich hätte mir, weißt du, allein Weihnachten vor einem Jahr oder Weihnachten, jetzt kommt ja Weihnachten und da ist man immer so ein bisschen melancholisch und versucht das Jahr Revue passieren zu lassen. Das hatten wir letztens auch schon mal kurz besprochen. Das war noch vor so langer Zeit, dass es wieder so jetzt ist. Das war nie klar, dass das nochmal so kommt. Ja, unabhängig jetzt der Abstinenz. Aber dass ich jemanden finde, den ich mich verliebe, der mich auch so liebt, vor allen Dingen mich auch liebt mit der Krankheit. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ne? Das ist ja nicht ohne, so dieser tägliche Kampf. Mir ist eigentlich zur Selbstfindung, wenn ich da so reindenke und gucke, was die letzten Monate oder Jahre so war, dann habe ich begonnen zu kämpfen in der Entgiftung. Also ich benutze jetzt absichtlich mal kämpfen. Da haben wir uns lange mit schwer getan oder ich das Wording zu benutzen, aber ich meine das im reinen positiven Sinne, um sein eigenes Leben zu kämpfen. So. Um eben nicht im Sumpf zu versinken oder sogar zu sterben, wie einige, die wir kannten in den Einrichtungen. Und dann haben wir gekämpft und wir haben zusammen gekämpft, ganz viel. Und ich glaube, was die Selbstfindung ist, ich habe wirklich mich gefunden schon in dieser Rolle, dass ich gerne darüber spreche, über meine, über die Krankheit, aber eben auch über die Dinge, wo ich sehr große Fehler gemacht habe. Denn es hilft mir jedes Mal, ne, wir haben natürlich unser Programm zum Beispiel bei der Tour und da erzähle ich halt nicht nur an einem Abend über Angst, sondern an mehreren. Und das ist so schwierig für mich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, fühle ich richtig die Energie in dem Moment. Zum einen habe ich es wieder mal rausgegeben. Also ich habe es einfach mal ganz abgeladen. Egal, wer jetzt zuhört. Ja, ob es einer ist, ob es 5 sind. Oder ob ich es alleine sage im Raum. Mache ich ja auch manchmal so Dinge. Ja, mir mittlerweile so Selbstaffirmation oder einfach mal Selbstdialog. Und dann noch, das ist das eine, was für mich persönlich gut ist. Und dann das andere ist, dass ich merke, dass eben das dieses du bist nicht allein, dass das ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben aktuell ist. Wo ich merke, wegen Selbstfindung. Ich habe mich in dieser Rolle auch gefunden. Ich kann das leisten und ich möchte das auch leisten. Und das weiterzumachen ist dann wieder ein Kampf, wie auch der Kampf gegen die Krankheit. Also, weißt du, das haben ja auch schon Leute gesagt, ja, wieso macht ihr es nicht einfach nebenbei und sucht euch einen Job? Das ist nämlich eine fair enough Frage. Ja?
Klar.
Warum müsst ihr denn weiter hauptberuflich Podcaster sein? Warum macht ihr da so ein Riesending drum? Naja, weil ich habe mich da gefunden und ich möchte darum kämpfen, diesen Beruf auch weitermachen zu können, ja. Wir hätten in vielen Momenten, wenn wir mal die Geschichte unserer Abstinenz ist ja direkt gekoppelt mit der Geschichte des Podcasts.
Mhm.
Also wirklich direkt. Und dass wir durchziehen, dass wir weitermachen, also ne, eben, wir bleiben Abstinenz, Dinge passieren mit uns, ja. Ich hatte ein Riesenthema die ersten anderthalb Jahre mit meiner Familie. Und war komplett alleine da im betreuten Wohnen. Mhm. Irgendwie ein Jahr und hab geweint und bin da durch die Hölle gegangen. Ja.
Mhm.
Das wirkt jetzt schon wieder so lange her, ist aber erst knapp über ein Jahr her.
Ja.
Das ist so absurd. Und nochmal dieses dranbleiben, weitermachen. Ich meine, der Podcast kam aus einer Zeit, wo wir noch Hartz IV bekommen haben. So. Und wir hatten eigentlich bis heute, noch nie eine Sicherheit mit der Sendung.
Ja.
Das muss man auch mal sagen. Und auch da, und das erzähle ich jetzt nicht, um nochmal hier irgendwie, weiß ich auch nicht, was mir immer unterstellt wird, aber, sondern es zeigt einfach, wie sehr wir die ganze Zeit dran geblieben sind. Und da bin ich sehr stolz, auf dich, auf mich, auf uns,
mhm.
weil das direkt zusammenhängt auch mit meinem Privatleben einfach.
Ja? Mhm.
Also, wir haben uns erkämpft, dann, wir haben diesen Preis gewonnen, noch mit Hartz IV. Ja. Und das muss man mal checken. Ich denke schon auch manchmal, gerade die letzten Wochen, warum ist das alles so schwierig? Aber es war ja die ganze Zeit schwierig. Ja. Und da kann man auch nochmal so das Ganze so einordnen. Dass es natürlich nie immer so leicht ist. Und ich will da einfach dranbleiben. Und mir hilft das einfach. Es ist eine Aufgabe. Deswegen Selbstfindung. Ich finde, ich habe mich da gefunden. Vor allem habe ich dich gefunden. Und das ist was ich nicht mehr vermissen will. Und es gibt mir einfach eine Stabilität, die meiner Abstinenz sehr wichtig ist.
Das ist ganz schön sweet, ja. Also das kann ich erstmal nur die letzten drei Sätze, gebe ich aber mal auch direkt zurück. Ja, ich sage jetzt einfach mal, was ich zur Selbstfindung denke. Für mich ist Selbstfindung ein sehr großes Thema, weil ich immer sehr wenig von mir gehalten habe, weil ich nicht wusste, wo ich mich einzuordnen habe. Also die Frage ist ja, wer ist man? Ja, wer bin ich? Ich entscheide ja auch selbst, wer ich bin. Ja, ich ordne mich irgendwo ein. Ich entscheide selbst über meine Entscheidungen, die ich treffe, über mein Handeln, über die Dinge, die ich spreche und auch, wo ich Kompromisse und so treffen muss und ich vielleicht auch entscheide für Dinge, die ich gar nicht so will. Das sind ja alles so, also zum Beispiel die Kraft zu haben, sich zu entscheiden, das Richtige zu tun, obwohl man eigentlich lieber was anderes tun würde, hat, finde ich, ganz viel damit zu tun, dass man weiß, wer man ist. Weil es muss ja immer eine Motivation geben, die Dinge. Also ich brauche ja ein bestimmtes Bild von mir selbst, an dem ich mich orientieren kann. Also zum Beispiel ein moralischer Kompass ist ja auch sowas, ne, dass ich handle nach gewissen Prinzipien sozusagen und das möchte ich sein. So, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es vielleicht vielleicht gegen die Intuition geht und so. Und ich glaube, dass dieses sich selbst zu finden im Erwachsenenalter, ich glaube, das ist als Jugendlicher noch gar nicht, ne, da ist man eh in diesem Prozess, ja, der ist automatisch gegeben vom Leben, der dauert, dieser Selbstfindungsprozess. Aber ich glaube, es gibt so einen Zeitpunkt, da beginnt man eine Gelassenheit zu entwickeln, weil man darauf vertrauen kann, dass man weiß, man handelt den eigenen Ansprüchen entsprechend. Ich weiß, dass ich mich normalerweise in einer Situation so gebe, mittlerweile, dass ich danach damit zufrieden sein kann. Ich vertraue darauf, dass ich das tue. Ich muss nicht mehr, wie da vorher in meinem Leben, Angst haben, mich falsch zu verhalten. Weil werde ich nicht tun. Ich vertraue darauf, dass ich mich richtig verhalte. Und wenn es sozusagen im Großen und Ganzen, im Groben natürlich, ne, es gibt immer Dinge, die natürlich dann nicht danach laufen, ja, und wo man, ist ja klar, jeder muss ja permanent an sich arbeiten. Aber ich habe gemerkt, dass dass sich bei mir unheimlich viel diesbezüglich verändert hat. Wenn ich jetzt irgendwo einen Raum betrete, tue ich das mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit als damals, wo ich sozusagen scheu in eine Situation gekommen bin, also auch vielleicht jetzt auch gar nicht sichtbar, aber unsicher in fast alle Situationen gegangen bin. Und mittlerweile ist es ganz selten so, dass ich unsicher in eine Situation gehe, sondern ich kann sehr gut darauf vertrauen und sagen, John, du machst es schon, so, du kennst dich.
Das hört sich gut an.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ist, finde ich, genauso wie ich liebe das Thema Leidenschaft und so und sehe da so einen krassen Schlüssel zu Zufriedenheit. Aber eben,
und zur Abstinenz.
Ja, ja, genau, ja. Das gehört ja dazu. Ja. Aber genauso wichtig ist es, dass man irgendwann als Erwachsener sich selbst findet. Natürlich ist das Problem, dass durch Drogenkonsum in der Jugend oder als junger Erwachsener zögert man diesen Prozess natürlich ewig lang heraus und braucht ganz lange, bis man sich gefunden hat,
ja,
weil du ja nicht mehr so richtig dabei bist. Und genau, und was es konkret bedeutet, ist für mich einmal natürlich, dass man natürlich eine moralische Vorstellung von Dingen hat und sich da auch, also zum Beispiel auch bei Meinungen oder so war, ich finde auch, da finde ich ganz interessant, ich finde zum Beispiel, wenn ein Thema genannt wird, war, hat man ja irgendwann, wahrscheinlich schon relativ früh, aber man hat ja eigentlich direkt eine Meinung zu etwas. Und man, also ne, ich höre eine Information und ich sag direkt, ja, ist gut oder schlecht, oder bla, weil ich ja da auf mein Urteilsvermögen vertraue. Und das ist ja was, das ist was, was sozusagen, bevor man weiß, wer man ist, gar nicht gut funktioniert. Woher soll ich denn wissen, was meine Meinung ist? Ich kenne mich ja gar nicht so gut. Ne? Und das sind alles so, in diesen Sachen, die werden immer stärker und helfen so krass im Leben. Und auch ganz stark dazu gehört halt zu wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Mhm. Super wichtig. Ja. Weil auch da, ich muss nie, wenn ich weiß zum Beispiel, wo meine Schwächen liegen, dann muss ich nicht verzweifelt sein, wenn ich in einer Sache nicht gut bin, wo eine Schwäche von mir liegt.
Vor allen Dingen, weil man ja dann, was ich auch gelernt habe, sagen kann, du, das kann ich nicht so gut.
Ganz genau.
Und dann ist das, die Situation auch erledigt. Also dann,
das meine ich ja, genau. Da muss man nicht traurig
dann
sein.
Dann geht man in der Gruppe eher damit um, egal in welcher Situation, wie machen wir das denn jetzt? Also wenn du das nicht magst, wer kann das dann machen?
Ja.
Also lösungsorientiert. Und das ist da gehört aber eine Menge zu sagen, das kann ich nicht so gut.
Total.
Egal in welcher Situation.
Ja, außerdem muss man es auch vor allem wissen.
Vor allem tut man es nicht im Konsum, das kann ich dir versprechen, dass ich da sowas nicht sage.
Das stimmt.
Ja.
Aber auf jeden Fall auch, und das sind auch so Punkte, die sich bei mir krass verändert haben, durch diese ganze fehlende Schulbildung, keine Ausbildung, nichts und bla, war ja immer für mich schwer zu greifen, was kann ich? So, außer jetzt die, so irgendwelche Sachen, die in so, aber so, oft sind ja, also Talente, jeder hat ja Talente, aber es müssen ja auch, die muss man ja auch ausbauen, bis man dann Dinge richtig beherrscht oder so. Und es ist wahnsinnig befriedigend und gut, irgendwann, und ich habe halt das Gefühl, dass ich sozusagen am Anfang dieser neuen Ebene bin, wo ich mich halt kenne. Und das ist wahnsinnig schön zu wissen, weil mir das eine totale Gelassenheit gibt im Bezug auf den Umgang mit allen Dingen einfach. Und deshalb finde ich das Thema auch nur interessant. Im Live sprechen wir auch manchmal darüber. Mhm. Ich glaube, es ist auch, gerade für Abhängige halt super wichtig, sich da zu erkennen, weil irgendwie schon weitergekommen bin in meiner Selbstfindung, erst dann kann ich ja auch das Vertrauen haben zu wissen, ich kann das schaffen. Mhm. Davor kann ich ja gar nicht, wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin, wie soll ich denn wissen, ob ich was schaffe oder nicht? Mhm. Ich muss mich erstmal finden irgendwie, um das überhaupt bewerten zu können. Kann ich das oder kann ich das nicht? Und deshalb glaube ich für alle Abhängigen, dass es ganz, ganz relevant ist zu schauen, wer bin ich wirklich, was kann ich, was möchte ich, was kann ich nicht? Wer bin ich realistisch gesehen? Mhm. Und sich dann mögen zu lernen und mit sich selbst ins Reine zu kommen.
So wie es ist.
Ja, weil du kannst es ja gar nicht, you're not gonna change it. So, ja, du bist schon du. Also du kannst jede Entscheidung immer neu treffen.
For example, but, yeah.
Aber man kann jede Entscheidung immer neu treffen, aber im Endeffekt ist man selbst und damit muss man umgehen. Und jeder Vergleich ins Außen ist Quatsch. So, lern dich selber kennen, vergleich dich nicht mit anderen. Also, ist jetzt natürlich so blöd gesagt, aber es ist viel gesünder und viel wichtiger. Und bin so froh, dass ich diese Erfahrung halt machen durfte, wie viel gesünder und schöner es ist, weil ich ganz anders durchs Leben gehe als halt noch vor einiger Zeit. Und das finde ich ein wichtiges Thema und macht euch zu Hause mal Gedanken über euch selbst.
Man muss, also, das ist aber so, nur deswegen hatte ich das gerade wirklich, und das hat einen Grund, warum ich vorhin die Selbstfindung auf die letzten 2-3 Jahre nur gezogen habe, oder seit der Abstinenz. Denn das fühlte sich wirklich an wie so ein Küken, das Ei aufpickt. Ja? Und die Schale zerbricht.
Ja.
Und schlüpft. Denn Denn was soll ich eigentlich, wenn ich überlege, Selbstfindung davor, ich habe ja diese Wahnsinnszeitreise gemacht von 25 bis 40, intoxikiert. So. Aber da habe ich ja nicht im Ansatz mich gefunden, sondern mich dieser Rolle hingegeben, ist jetzt sehr verkürzt, ne? Aber von Selbstfindung kann man ja mit dem regelmäßigen Kokainkonsum überhaupt gar nicht sprechen.
Gar nicht.
Also Zero. Du wirst ja einfach ein Riesenarschloch.
Ja. Also, ne? Ja, auch nicht du.
Nee, du, genau. Ja. Und davor war bei mir habe ich meine Leidenschaft schon irgendwie so gefunden mit diesem Filmemachen. Aber mit meiner Grundsozialisation, die mir ja auch die Glaubenssätze suggeriert hat, ich kann nichts, war das ja auch alles sehr schwierig und auf vielen Seiten überhaupt nicht gesund. Ja, dieses voll reinpowern und da 3 Tage in der Woche im Büro übernachten, damit die anderen zu mir sagen, das hast du gut gemacht, das ist ja nicht gesund. Ja, und hat auch nichts mit Selbstfindung zu tun. Ja, dass ich vielleicht rausgefunden habe, ich mag Filme drehen oder so, guck gerne Making-ofs, das ist ja eher so eine Leidenschaft, die man entdeckt hat. Aber die Findung selber, die hat wirklich das Kükenhagen, ja, das ist wirklich erst wahrscheinlich, muss ich tatsächlich sagen, ja, und das ist ein interessanter Punkt. Wahrscheinlich ist das erst wirklich da geschlüpft, vielleicht in diesem Jahr alleine im betreuten Wohnen, ja, so. Weil das dann eben so ein harter Kampf war, die Schale aufzubrechen der Abhängigkeit. Und ich fühle das sehr, was du alles gesagt hast, die letzten Minuten, vor allen Dingen mit diesem Punkt, wenn ich es so für mich übersetze, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, ich saß noch nie so hier wie jetzt oder wie die letzten Monate mit, ich bin hier, ich sitze hier oder jetzt auch nicht hier, es hat nichts mit diesem Stuhl zu tun, sondern egal wo ich sitze, ich kann auch stehen zum Beispiel, was ich aber nicht so gerne tue.
Was er nicht so gerne tut, ja, stimmt.
Aber ich war halt noch nie in den Momenten so da wie jetzt und das ist doch ein Gefühl, was sehr angenehm war, dass sich das irgendwie so eingestellt hat, dass ich eben okay bin, ne?
Ja.
Und dass ich auch mit Situationen umgehen kann, egal was passiert. Was nicht heißt, dass es nicht auch schwierige Tage geben kann.
Ganz genau. Das kann trotzdem mal das schwierig sein.
Danke, John Cook.
Danke, Hagen.
Ich würde sagen, wir holen jetzt mal unseren Gast dazu.
Das will ich auch sagen, dann machen wir.
Und zwar begrüßen wir bei uns herzlich willkommen bei Sucht und Süchtig, Tanja.
Hi, Tanja.
Ja, vielen Dank.
Cooler Name übrigens.
Ja, voll.
Ich kannte bisher noch keine Tanja.
Ja,
du?
Nee, nur Tanjas halt. Aber hier wird das A mit dem O vertauscht. A und O kennt man ja, ne? Weiß man Bescheid.
A, E, E, O, U sind übrigens ja, Umlaute.
Das stimmt, ja. Sehr gut. Und jetzt nenn nochmal alle Konsonanten.
Die kann ich nicht.
Nee, alle anderen halt.
Achso, okay.
Okay.
Tanja, hi.
Hallo.
Einleitend erstmal, bevor wir überhaupt, wie geht's dir, wie würde der Therapeut sagen, mit welchem Gefühl sitzen Sie heute hier?
Ja, ich glaube, wie jede andere Person bin ich nervös, also jede andere Person, die hier zu Gast ist. Ich höre euren Podcast schon sehr lange und habe mich dann dazu entschlossen, euch zu schreiben. Und jetzt sitze ich hier und bin sehr aufgeregt, da ich noch nie irgendwie in irgendeinem Studio war, irgendwie im Podcast oder ähnliches. Bin gleichzeitig aber auch sehr glücklich hier zu sein. Also ich freue mich hier zu sein und bin gespannt, wie es heute wird.
Okay, wir nehmen mal, wir machen das so. Erstmal danke fürs Teilen.
Ja.
Und wir gehen einfach dein Leben durch, so wie mit jedem Gast. Möchten aber vorfeld einmal sagen, was die Grundthematik ist, damit die Menschen schon mal wissen, worauf es hinauskommen wird. Magst du das vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Wofür bist du heute hier?
Ja, also ich bin hier, weil ich eine angehörige Person bin von jemandem, der ein Alkoholproblem hat. Und zwar hat meine Mutter ein Alkoholproblem. Und du hattest ja gesagt in der letzten Sendung, die ich gehört habe auf jeden Fall, dass ihr auch gerne noch mal ein paar Gäste einladen möchtet, die Angehörige sind.
Unbedingt, ja.
Ja, und soweit ich weiß, waren ein paar hier, deren Partner oder Partnerin erkrankt ist und auch, glaube ich, Eltern von einem Sohn, der leider nicht mehr lebt und dachte mir, dass ich ja eine Person bin, von der ein Elternteil erkrankt ist, dass das etwas ist, was hier noch nicht besprochen worden ist.
Das ist richtig, oder
dass so eine Person halt noch nicht hier war und dachte, dass ich mich dann einfach einmal melde. Und das hat ja auch geklappt. Und jetzt bin ich halt hier, darüber zu sprechen. Bin halt, wie gesagt,
Die Tochter einer alkoholerkrankten Mutter.
So sieht's aus.
Weiß deine Mutter, dass du hier bist und hier darüber sprichst?
Nein. Also ich habe es bis auf meinem Freund niemandem erzählt. Das ist bisher die einzige Person, die das weiß. Meine Mutter weiß es auf jeden Fall nicht. Das liegt auch daran, dass wir seit ein paar Jahren auf meinen Wunsch auch keinen Kontakt mehr haben.
Okay, deshalb nennen wir auch keinen Namen und so, ne? Dass da nichts zu identifizieren ist, auch mal wichtig.
Ja. Mhm.
Okay. Dann kommt die berühmte erste Frage. John Cook.
Was ist das Erste, an das du dich in deinem Leben erinnerst? Das ist doch die erste Frage. Nicht wahr, Hagen, auf die du aufgezählt hast?
Das ist total richtig, John.
Das ist total richtig, ne? Genau. Kannst du deine erste Erinnerung noch greifen?
Also wenn ich jetzt an Erinnerungen denke, dann sehe ich eher immer so Bilder vor mir tatsächlich. Also ich kann mich noch dran erinnern, oder was ich glaube, was meine erste Erinnerung ist, ist der Kindergarten. Also ich sehe mich irgendwie in dem Gruppenraum. In meinem Kindergarten waren wir nicht nach Tieren, wie viele Kindergärten sortiert sind, sondern nach Blumen. Ah, und ich war in der Sonnenblumengruppe. Und
wie schön.
Ja, ich weiß. Und da war ich in dem Raum meiner Sonnenblumengruppe und irgendwie sehe ich einfach den Raum vor mir. Und das würde ich einfach als meine erste Erinnerung irgendwie.
Ist das ein warmes Gefühl? Eine warme Erinnerung? Eine kuschelige?
Ja, doch. Schön. Ja, also ich glaube, kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich glaube, dass ich wirklich gern zum Kindergarten gegangen bin. Es gibt ja Kinder, die dann sehr, sehr Probleme haben und dann nicht in den Kindergarten gehen wollen. Ich glaube, so jemand war ich nicht. So.
Ja. Ich habe den Kindergarten auch als Erwachsener noch geliebt. Ich habe ja da eine Ausbildung angefangen.
Ja.
Es war so krass schön in der Kita. Unglaublich. Also wirklich, eine Kita ist so ein Ort, finde ich, einer der schönsten Orte auf der Welt. Überall so.
Muss man wirklich sagen, diese ganzen kleinen Stühle und Tische.
Kleine Kinder, kleine Stühle, kleine Tische. Klein, alles
klein. Diese kleinen Waschbecken
und so. So krass geneuert.
Ja. Ich hatte damals auch die Eingewöhnung mit meinem Sohn gemacht. Ja. Diese 14 Tage. Und da war ich auch sehr stolz, wie wir das als Team gut gemacht haben. Und wir hatten nie so ein Theater an der Tür, ja, später. Mm. Was ich jetzt nicht werten möchte, ne? Aber es war irgendwie, es fühlte sich cool an, dass er super easy dann dort auch war und sich schnell integrieren konnte und auch nie, also er hat sich natürlich gefreut, wenn man zurückkam, aber der ist voll gerne in die Kita.
Ja, super schön.
Dann sag uns doch mal kurz, das ist eine schöne erste Erinnerung.
Ja,
finde ich auch. Mit einem schönen Gefühl verbunden.
Ja.
Das fühle ich irgendwie auch. Vor allem, wenn man dir dabei in die Augen schaut. Also, ich will mal kurz übersetzen. Du strahlst. Strahlst
wie eine Sonnenblume.
Ja.
Sagt man ja.
Vielen Dank.
Vielleicht John Cook. Du strahlst positive Energie aus. Sag mal, wo seid ihr aufgewachsen? Großstadt, Kleinstadt, Dorf? Nimm uns doch da mal mit und von da an geht's jetzt einfach los.
Ja.
Die wilde Reise durch Tonjas Leben. Mhm. Und bitte.
Also ich bin auf dem Dorf groß geworden und zwar nicht unbedingt im Dorf. Also man kennt es ja auch, dass so ein Dorf manchmal auch noch aus benachbarten Siedlungen besteht. Mhm. Also das ist dann halt so ein Dorfteil. Und da bin ich groß geworden und das war eigentlich nur eine Straße, die irgendwann auch so zum Feldweg wurde. Also das war mein Zuhause und ich habe in einem großen Haus gewohnt. Also damals wusste ich noch nicht, dass das so groß ist, aber im Laufe der Zeit, wenn man dann auch mal in Städte kommt, dann merkt man ja auch, wie klein eine Wohnung vielleicht sein kann. Und retrospektiv gesehen würde ich das schon als groß bezeichnen. Und da habe ich mit meinen Eltern gewohnt, meiner Mama und meinem Papa. Auch mit meiner Schwester, die ist ein Jahr älter als ich und wir haben sehr viel auch zusammen gemacht. Ja, meine Großeltern väterlicherseits haben auch mit nebenan gewohnt. Also das war
Die waren nicht weit weg, das ist immer schön,
nee,
oder?
Nee, genau. Also das war auch der Gedanke, glaube ich, also von meinen Eltern, ich weiß nicht genau, wer jetzt da, wie heißt das, also die Person war, die das vorangetrieben hat.
Federführend.
Ja, genau. Mhm. Haben sich dann, ich sage jetzt einfach gemeinschaftlich, weil ich es nicht besser weiß, dazu entschieden, dann in einem Haus zu wohnen. Und wenn man durch den Keller gegangen ist, dann ist man auch direkt zu meinen Großeltern gekommen.
Ach, verbunden.
Ja, genau. Das war so eine Feuerschutztür unten. Die sollte auch immer auf sein.
Aber ihr hattet einen Tunnel von einem Haus zu
Kein Tunnel. Die Keller waren verbunden durch eine Tür.
Nennt man das nicht Tunnel, wenn Keller durch eine Tür verbunden sind?
Weiß nicht.
Also, ein Tunnel ist für mich irgendwie so schlauchig, weißt du?
Okay. Tunnel ist schon eher erstmal schlauchig im Grundsatz, aber auf jeden Fall verbundene Häuser, crazy.
Genau. Ob Tunnel oder nicht Tunnel, das war auf jeden Fall verbunden. Definitiv verbunden. Genau, und da konnte ich dann auch immer rübergehen. Ich erinnere mich auch noch, dass ich manchmal einfach mit meiner Schwester tatsächlich, wenn wir vor unseren Eltern wach waren, dann einfach, meine Großeltern waren dann halt früher wach, mal einfach durch die Tür gegangen sind und gesagt haben, ja.
Durch den Tunnel.
Ja, durch den Tunnel.
Entschuldigung.
Das ist völlig in Ordnung.
Ich hör damit auf.
Auf die andere Seite, ins andere Haus gegangen sind und dann haben wir da gefrühstückt. Haben wir gesagt, Oma, Opa, gib uns Pfefferminztee und Honigbrot. Genau.
Okay, Tonja, das klingt erstmal nach keiner großen Problemsituation,
die auf keinen Fall
Zeitpunkten aufgetreten ist.
Nein.
Also, wenn ich jetzt schon mal, weil wir wissen ja, worum es geht, wohin es wird, zu diesem Zeitpunkt gab es kein, ist euch als Kindern auch kein, also wir reden jetzt vor der Grundschule mal so, gab es keinen problematischen Konsum auch jetzt rückwirkend? Oder wurde schon regelmäßig auch getrunken?
Nein, also ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, irgendwie Gläser, Flaschen oder irgendwas auf dem Tisch gesehen zu haben. An was ich mich auf jeden Fall erinnern kann, dass meine Oma väterlicherseits allerdings viel getrunken hat.
Ah, okay.
Und
die andere Oma, die nicht mit der Tür erreichbar war.
Nee, das die durch den Tunnel, die Oma.
Ach so, okay.
Also die auf der anderen Seite gewohnt hat.
Wie hast du das wahrgenommen? Also wenn deine Erinnerung ist, dass du öfter getrunken hast, war das dann so, dass deine Erinnerung ist, dass sie häufig betrunken war? Oder dass du einfach nur gesehen hast, dass das häufiger der Fall war?
Ich habe nie irgendwelche, wie gesagt, Flaschen oder irgendwas auch zu Hause bei meiner Oma gesehen. Das war einfach immer nur das Verhalten von ihr.
Schreib mal.
Hast du Angst gehabt? Auf keinen Fall, nein. Okay. Nein. Also ich wusste damals auch noch nicht, dass das betrunken ist sozusagen. Also ich habe den Zustand erkannt und meine Oma war halt meine Oma und das ist genauso, finde ich, mit einem anderen Geisteszustand, wenn jemand lacht, dann sagt zum Beispiel jemand, oh, die Person ist fröhlich. Und ich erinnere mich halt, wie meine Oma aufgetreten ist und dann hat halt mein Vater gesagt oder meine Mutter, die ist betrunken. Also so konnte ich halt das nur so, connecten halt. Und meine Oma wollte einfach nur mit uns, mit meiner Schwester und mir, sprechen, quatschen, uns spielen sehen, wie auch immer. Und ist dann halt auch rausgekommen. Und das Einzige, was dann, blöd gesagt, gestört hat, ist, dass sie einfach sich immer wieder wiederholt hat. Also das ständig wiederholt hat und ich erinnere mich dann halt auch, dass ich dann gesagt habe, Oma, du bist betrunken. So.
Krass. Also das war, das Wiederholen war sozusagen so, da erinnerst du dich jetzt noch gut dran, weil es sozusagen so prägnant war.
Richtig, genau.
Und da hast du dann festgemacht, ob sie betrunken sind.
Genau, genau.
Das
muss ja
schon krass gewesen sein, dass als Kind einen auch so genervt hat.
Ja, und...
Oder? Ist das richtig falsche Wort, oder?
Das stimmt schon. Ja. Also es doch, Nerven, das trifft's gut. Und ich weiß nicht, wie das ist bei anderen Leuten, aber im Nachhinein versteht man ja immer erst einiges, so im Zusammenhang. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann tut mir das wahnsinnig leid, wenn ich gesagt habe, Oma, geh mal wieder rein. So, ne? Aber man ist ja auch ein Kind und man lernt die Welt ja erst kennen, so, ne?
Also du hast sozusagen dann gemerkt, sie ist betrunken, hast dann geäußert, du bist betrunken und dann auch so, geh mal lieber wieder rein.
Ja, genau, weggeschickt. Also quasi. Genau, das war nie irgendwie bös gemeint.
Da warst du quasi, wie alt warst du da?
Also ich würde, Grundschulalter, glaube ich, Grundschulalter.
Ist ja klar, dass das nicht böse gemeint ist, sondern ist ja als Kind, ist ja klar. Also, ne? Aber es ist ja interessant trotzdem, dass man als Kind sagt, das möchte ich nicht. Also dass man das schon so stark spürt.
Ja.
Und wurde das irgendwie mit Mama und Papa und deiner Schwester und dir besprochen, dieser Zustand von Oma?
Also ich wusste halt, wie man den Zustand nennt. So. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da irgendwie intensiv drüber gesprochen haben. Einfach, dass es der Fall war, dass das meine Oma ist. Und dass das aber...
Dazu gehört?
Genau. Also das ist halt nicht irgendwie was ist, was geändert werden kann in dem Sinne. Krass. Dass es halt dazugehört. Und ich weiß halt auch, dass von Seiten meiner Mutter da auch nicht unbedingt so positiv drüber gesprochen worden ist. Also das erinnere ich mich auf jeden Fall schon.
Ich muss nochmal kurz nachfragen, ist das die Mutter deiner...
Meines Vaters.
Deines Vaters, okay.
Väterlich,
das ist richtig. Okay.
Ja.
Habe ich nicht gespeichert.
Ja.
Okay.
Aber es ist ja interessant, dass deine Mutter das auch dann sozusagen... da so kritisiert hat stark.
Genau, genau, ja, ja. Also die hat das halt dann nicht so gern gesehen, aber da war jetzt auch 0,0 Gefahr. Ich habe mich nie also auf gar keinen Fall. Okay. Es war einfach, wie gesagt, für mich als Kind nur ein bisschen nervig, wenn dann eine Person ständig sich wiederholt. Dann denke ich mir, als Kind hat man ja eh nicht unbedingt Geduld. Und so ging es mir dann halt da auch, ne? Genau.
Um dich noch mal ein bisschen kurz kennenzulernen, bevor wir gleich auf die Oberschule gehen. Oder was war's danach? Gymnasium?
Gymnasium.
Okay. Wie warst du in der Grundschule sonst so für ein Kind? Warst du gut in der Schule? Hattest du einen intakten Freundeskreis? Vielleicht ein, zwei Sätze dazu deinem Leben als Grundschülerin.
Ja. Also ich habe auch die Grundschule sehr gerne gemocht. Wir hatten nur 4 Klassen. Also es gibt ja einige Grundschulen, die haben irgendwie noch A und B und so als Klassen. Wir waren halt eine kleine Grundschule und ich habe gerne gelernt und war gut in der Schule, sonst hätte ich keine Gymnasialempfehlung bekommen. Mhm. Das Einzige, was ich weiß, was mir immer noch schwerfällt, sind Zahlen. Und ich hatte eine Gymnasialempfehlung, aber in Mathe in der Grundschule schon eine 3. Also das schon bezeichnend. Genau. Und
das ist dann auch so geblieben, den Rest deines Lebens?
Nee, das ist noch ein bisschen weiter abgesagt. Aber ja, Mathe habe ich auch nicht im Abi genommen, also da kam ich drum rum. Okay. Genau.
Aber da musstest du doch bestimmt in Physik oder so.
Ja, das war bei uns vorgegeben. Es gibt ja einige Schulen, da hat man Möglichkeiten zu wählen und Sachen abzuwählen.
Ja, ja.
Und bei uns war das so ein bisschen vorgegeben. Ich hatte, glaube ich, nur die Wahl zwischen Philosophie und Religion und zwischen Kunst und Musik. Okay. Der Rest war vorgegeben, wie viele Jahre ich noch Physik und Chemie und Informatik und so habe.
Ach, krass, wir konnten voll krass abwählen und das selbst zusammenstellen.
Ja, ich glaube, ich war... Nee, Moment.
Also da der Jahrgang, jetzt aber schon von später.
Ja, der Jahrgang meiner Schwester war da, wo ich herkomme, der erste Jahrgang, der von dem Kurssystem auf die sogenannte Profiloberstufe gewechselt
hat. Ah, das kenne ich nicht. Okay.
Ja, genau. Und da war das ein bisschen restriktiver. Ja.
Klingt blöd, Profiloberstufe. Naja, komisches Wort. Okay, dann gehen wir mal weiter. Gymnasium, ich glaube, jetzt wird es ja dann auch schon spannend zu Hause, ne?
Ja, also... Ich erinnere mich, dass ich umbei meinen Führerschein gemacht habe. Das habe ich mit BF17 gemacht. Ich habe mit BF17 bekommen. Theorie habe ich mit 16 angefangen. Und um dem Zeitpunkt hat sich mein Vater von meiner Mutter getrennt. Beziehungsweise ist ausgezogen in seine eigene Wohnung. Und ich habe mit meiner Schwester noch zu Hause gewohnt. Und da fing das vorher schon ein bisschen an. Du möchtest was sagen noch dazu?
Ja.
Ja. Sag mal los.
Ja, ich finde schon, bevor wir da nämlich weitergehen, würde ich schon gern nochmal kurz danach haken, wenn die sich getrennt haben.
Mhm.
Dann war das doch, haben die sich vorher zu Hause gestritten, hat das was mit dir gemacht? Also ich würde gerne nochmal diese kurze Phase davor, die Trennung und als sie noch zu Hause waren und sich nicht mehr so gut verstanden haben, wie war das eigentlich für dich?
Also ich habe das so ein bisschen mitbekommen, dass die Stimmung so ein bisschen gedrückter war. Mein Vater hatte viel zu tun oder viel im Kopf. Also nicht nur arbeitstechnisch, sondern ich glaube generell so mit seinem Leben, dass er einfach, hat man ja manchmal irgendwie stressige Phasen, schwierige Phasen. Meine Mutter habe ich auch mitbekommen, dass sie sich immer mehr zurückgezogen hat. Sie hat teilweise einige Dinge liegen gelassen, die sie vorher gern gemacht hat. Also ich glaube, dass das wirklich auch vielleicht von einer Depression kam oder damit verbunden war oder dass so eine Wechselwirkung war, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hat Briefe nicht mehr geöffnet, mein Vater musste das alles übernehmen. Oder auch im Haushalt hat sie immer, immer weniger gemacht. Also da hat man schon gemerkt, das könnte halt eher eine Depression sein und wurde dann versucht, weiß ich nicht, selbst medikativ mit Alkohol zu behandeln.
Was hat das mit dir gemacht?
Also ich habe das gespürt, dass sich was verändert und dass die Stimmung einfach gedrückter ist. Aber ich bin sehr harmoniebedürftig und ich mag das nicht, wenn es Leuten um mich herum irgendwie nicht so gut geht und habe immer das Gefühl, ich muss das dann irgendwie ausgleichen und habe das dann halt so hingenommen und habe dazu auch nichts gesagt, weil ich meine Mutter so wahrgenommen habe, dass sie über sowas einfach nicht spricht und dass wenn man das halt nicht anspricht, dann ist da ja auch kein Problem. So. Also das ist immer so das Ding, wenn ich was anspreche oder angesprochen hätte, dann wäre ich ja das Problem gewesen, weil ich habe das ja angesprochen. Ne? Aber dass sowas unterliegend schon existiert, das wird so ein bisschen weggeschwiegen. So.
Hat er denn eine Familie, wo angesprochen wurde?
Ich würde einfach mal behaupten, nein. Das kam dann später erst, dass ich über mir wichtige Sachen oder von meinem Innenleben wichtige Sachen mit meinem Vater später besprochen habe oder sprechen konnte.
Also viel später.
Viel später.
Also wir, ja. Eigentlich gab es auch,
genau.
Ich kann das gut relaten, es gab eigentlich am Abendbrotstisch, wurde nicht über uns selbst als Familie gesprochen, wie es hier irgendjemandem geht.
Nein. Ja. Also damit will ich, das ist schwierig, weil ich weiß ganz genau, meine Eltern, die möchten, dass es mir gut geht und wenn irgendwas ist, könnte ich jederzeit mit denen sprechen, aber das hast du, glaube ich, auch mal erwähnt. Es gab irgendwie so einen Kodex, dass man über bestimmte Dinge nicht unbedingt spricht. Und ich habe mich auch sehr zurückgehalten, weil ich eben nicht zur Last fallen wollte. Weil ich wusste, den beiden geht es jetzt nicht so gut oder die machen eine Veränderung durch. Und ich wollte dann nicht das Kind sein, das sagt, mir geht's auch nicht gut. Oder mir fällt bestimmte Sachen fallen mir einfach schwer hier. Und deswegen habe ich das auch nicht angesprochen. Und wenn ich jetzt auch an zum Beispiel meine Schwester denke, die hat, also das war, da waren wir gleich, würde ich sagen. Das haben wir beide nicht gemacht, ja.
Hast du dir aber Sorgen gemacht?
Ich glaube, nein. Also ich habe das nämlich damals noch nicht so wirklich einordnen und verstehen können, was da abgeht. Mhm. Ich erinnere mich noch an eine Sache, es war eine Begebenheit, da war meine Mutter nicht zu Hause, mein Vater war zu Hause. Und ich weiß nicht warum, aber aus heiterem Himmel, also mein Vater hat mir gesagt und meiner Schwester, ja, kommt ihr mal kurz in die Küche, ich muss euch was sagen. Bei uns, es war zum allerersten Mal im Leben, dass mir jemand was gesagt hat oder meinte, wir müssen reden. So, das kannte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Ich hatte vorher auch das Gefühl, da gab es kaum Anzeichen. Aber ich wusste in dem Moment, mein Vater sagt uns jetzt, dass er sich trennen möchte von meiner Mutter. Und das hat er auch getan. Und ich, das kann ich mir auch bis heute nicht erklären, warum ich in dem Moment das auf jeden Fall wusste. Also, ja.
Na gut, da wird es ja anzeichnend. Also du wirst ja gefühlt haben, was
ja, bestimmt.
Bei solchen Dingen. Wie war denn, also für deine Mutter war das ja wahrscheinlich natürlich offensichtlich eine schlimme Sache.
Ja.
Wie war das erstmal auch für dich? Klar, es geht jetzt nicht bei dir um deinen Konsum oder so, sondern aber wie war das erstmal gefühlt? Weil es ja doch einen riesen Unterschied im Leben macht, wenn diese Einheit der Eltern plötzlich sich entzweit.
Mhm.
Wie war das für dich?
Es war schwierig, weil die beiden sich nicht verstanden haben.
Mhm.
Ich finde, es ist ein Unterschied, wenn sich die Eltern trennen und wirklich versuchen, was auch immer zwischen denen läuft, vor den Kindern nicht zu verstecken, aber das nicht an die Kinder rankommen zu lassen und sich halt, das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber sich professionell zu verhalten, so. Und das war halt nicht der Fall und für mich war das ganz doll schwierig, weil insbesondere meine Mutter gegenüber meines Vaters sehr schlecht geredet hat. Und für mich ist es schwierig als Kind, ich habe einfach Informationen nicht gehabt. Ich wusste nicht, was da zwischen den beiden ist oder nicht ist. Und ich finde es dann schwierig, auf welcher Basis soll ich denn urteilen?
Ja, klar.
So, ne?
Und ist das voll ungerecht dir gegenüber.
Ja.
Also, weil du bist ja ein Kind und egal jetzt, ob jugendlich schon oder nicht, dann schlecht über deinen Papa zu reden. Und also ich finde, war ja also ein konkretes Beispiel genauso. Das bringt dich ja in eine emotionale Situation, die man überhaupt gar nicht verarbeiten kann, begreifen kann, einordnen kann. Wie willst du jetzt da, also das ist...
Oh. Super schwierig für Kinder.
Ja, ja.
Mega
schwierig. Du kanntest ja nun schon von deiner Oma den Zustand des Betrunkenseins und so. Konntest du das identifizieren bei deiner Mom in diesen Situationen? Hat sie schlecht über den Vater gesprochen, wenn sie intoxikiert war? Was spielte da Alkohol schon eine Rolle, glaubst du?
Also das kam ja auch so schleichend und ich glaube auch, dass der erhöhte Alkoholkonsum von meiner Mutter auch ein Grund war, für meinen Vater zu sagen, er trennt sich.
Mhm.
Also das war sehr schleichend und das hat natürlich dann zugenommen, als mein Vater sich getrennt hat. Ne, da hat meine Mutter dann noch mehr getrunken.
Klar, verständlich.
Und dann wird man ja auch emotionaler in dem betrunkenen Zustand und dann spricht man vielleicht einige Dinge an, die man vorher nicht ansprechen würde oder verhält sich ja auch vielleicht ein bisschen ja, anders, als man sich sonst verhält, sagt Dinge, die man vielleicht später bereut oder sich nicht mehr dran erinnert. Und ich konnte tatsächlich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht verstehen oder ich habe es nicht gesehen, dass sie ein Alkoholproblem hat oder dass das zu einem Alkoholproblem wird. Das ist ein bisschen surreal, weil ich erinnere mich halt, dass sie manchmal vom Fernseher eingeschlafen ist und oder Fernsehen geguckt hat. Ich bin nach Hause gekommen und habe dann gesehen, dass sie was guckt. Habe sie dann aufwecken müssen oder dann ist sie halt hochgeschreckt. Man hat gesehen, dass oder ich habe gemerkt, sie ist nicht sie selber. Ich konnte das aber nicht so wirklich an irgendwas festmachen.
Würdest du das dann aber einordnen wegen der Erfahrung deiner Oma?
Nein, darauf wollte ich gerade zu sprechen. Okay. Ist nur ein langer Weg dahin.
Gut, alles gut.
Ja.
In jeder Zeit.
Mhm. Und dann sah ich sie halt im Sessel sitzen und habe sie dann gefragt, was guckst du da eigentlich? Und sie hat gesagt, weiß ich nicht. So, und ich denke, hä, wenn man Fernsehen guckt, weiß man doch, was man guckt. So, also es sei denn, man ist eingeschlafen, es läuft ein neues Programm oder so. Das, also in gewisser Weise muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, aber irgendwie also ist das auch total traurig, weil ich dachte halt, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Ich dachte, ist das irgendeine Nervenkrankheit oder hat die vielleicht Krebs oder so? Ich dachte, das ist was ganz Schlimmes, weil sie halt nicht mehr sie selber war einfach. Also das war, ich dachte, was ist denn los? Also das muss ja irgendwas ganz, ganz Schlimmes sein. Aber ich habe nicht die Connection gemacht, dass das einfach Alkoholkonsum ist.
Also und auch was ganz Schlimmes. Also,
ja, genau. Deswegen meine ich ja, das schmunzle ich so ein bisschen drüber, weil das ist wirklich was Schlimmes. Aber ja.
Und was sind so die, also du sagst jetzt so, sie war anders, ne? Nicht mehr sie selbst. Was sind so konkret die Dinge, an denen du das festmachen konntest? Möglichst konkret am besten, weil das finde ich super interessant. Was erkennst du als Kind, dass deine Mutter nicht mehr sie selbst ist?
Also ich finde, insbesondere als Kind kennt man seine Eltern ja. Man weiß ja, wie die sind. Dann merkt man, wenn das bestimmtes Verhalten einfach davon abweicht. Also sowas wie, dass sie sich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern konnte, dass wir über was gesprochen haben, was vorgefallen ist. Also wenn wir zum Beispiel mal einen Streit hatten oder eine Auseinandersetzung, ne, dass ich sie am nächsten Tag gefragt habe, also was war eigentlich gestern? Oder ich habe sie dann noch was gefragt zu dem Disput davor, am vorherigen Tag. Und sie war sich dessen nicht mehr bewusst. Also das hat sie wie jemand, es gibt ja irgendwie Filme, wo man aufwacht und dann kann man sich nicht mehr daran erinnern, was vorher gewesen ist oder so. Und so habe ich mich gefühlt, dass ich da mit ihr sprechen wollte über den Tag davor, wie sie sich verhalten hat. Habe dann so ein bisschen Andeutung gemacht oder an mich angetastet. Und ich wusste von nichts. Also
okay, ja. Gut, das ist natürlich super auffällig. Auch ja. Also so wirklich Gedächtnislücken, komplette, das ist ja schon nochmal was anderes, als wenn man nicht mehr genau weiß oder so. Ne, das fällt einem als Kind natürlich krass auf. Macht das dann auch oft auf einer emotionalen Ebene etwas, also macht das nicht auch traurig, wenn man ja dann vielleicht als Kind oder Jugendlicher auch denkt, wie, offensichtlich hörst du mir ja gar nicht zu in so einem Moment dann?
Ja, also das fand ich total schwierig, weil ich halt nicht wusste, was sie jetzt noch weiß oder nicht weiß und wo muss ich dann wieder anfangen. Und das war...
Aber das ist ja auch sauer, also war das für dich auch was, weil das ist ja so, genau, meine Frage ist eher, also klar, ist jetzt klar, warum sie sich nicht erinnern konnte, wegen Alkoholkonsum, aber denkt man dann nicht als Kind auch, hörst du mir nicht zu? Also geht es auch auf eine emotionale Ebene?
Also ich war dann eher sauer, weil sie halt sich immer wieder gleich verhalten hat. So, okay, also ich war dann halt eher...
Hilflos wahrscheinlich.
Genau, also das ist immer so eine Mischung. Also es war dann immer eine Mischung aus, ich bin irgendwie wütend und sauer. Und dann schwenkt das immer so zu hilflos um, weil ich halt einfach nichts machen kann. In dem Moment, also fühlte ich mich komplett alleine. Und sie, das war wie wenn man so gegen eine Wand läuft einfach.
So, der Situation ausgeliefert.
Ja, genau.
Ne? Als Kind bist du ja auch der Situation ausgeliefert.
Ja, genau.
Für die zeitliche Einordnung.
Mhm.
Wie alt warst du über genau das, wo wir jetzt sprechen?
Ja.
Wie alt warst du da ungefähr? Und deine Mama vielleicht auch vom Alter mal?
Oh Gott. ich war um und bei 19 vielleicht. Okay. Also das war, also ich glaube, wo es dann halt richtig schlimm wurde.
Ja, das ist die Phase, die kommt, das kommt gleich.
Mhm.
Ich wollte nur nochmal einordnen über das, worüber wir gerade geredet haben.
Ja.
Da warst du so 17 bis, das geht so, was hast du gesagt?
16, 17, 18? Ich würde sagen mittlerweile vielleicht eher so 18, 19, weil das dann ja ein bisschen, also es fing erst an, mit so 16, 17 und dann wurde es halt, dann hat sich das etabliert, dass mein Vater nicht mehr bei uns gewohnt hatte, dass ich dann alleine zu Hause war.
Wie alt war da deine Mama? Kannst du das schätzen jetzt? Muss jetzt nicht ausrechnen.
Nein.
Okay, alles gut.
Das tut mir leid. Also irgendwas mit 40.
Okay. So, was ist dann die nächste Phase? Bei dir hast du gerade schon angedeutet, es wurde dann schlimmer. Was hat sich unterschieden zur Phase, über die wir gerade gesprochen haben? Was kam da dazu? Was ist passiert?
Es kam irgendwann später dazu, dass sie mal nicht zur Arbeit gefahren ist, dass sie dann zu Hause geblieben ist. Das habe ich mitbekommen, dass sie körperlich auch sehr, sehr stark abgebaut hat und sich verändert hat. Also es gab da auch wirklich optische Anzeichen, so die Äderchen auf der Nase zum Beispiel und ganz, ganz blasse Haut und ganz dünne Ärmchen und Beinchen. Mhm. Also sah halt nicht mehr gut aus und ich habe mir auch sehr Sorgen gemacht und ja, sie war eigentlich...
Was war denn mit dem Alltag? Also das Providen von Lebensmitteln? Oder habt ihr euch da schon alleine drum gekümmert, du und deine Schwester? Wie lief das ab?
Also irgendwann ist meine Schwester auch ausgezogen, die war ja ein Jahr älter als ich und hat dann nach ihrem Abi woanders gelebt. Und da war ich halt noch zu Hause und das sind halt die Erinnerungen, die ich habe, dass ich noch also alleine mit meiner Mutter wohne. Ich muss dazu sagen, dass ich nach meinem Abi auch nochmal woanders gewohnt habe und dann nochmal für um und bei ein Jahr nach Hause gezogen bin. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich jetzt 21 oder 19 oder so gewesen bin.
Okay, alles gut. Ne?
Dann ist sie auch häufig nicht mehr Post holen gegangen, das war ihr alles egal. Es gab auch Momente, wo sie mir dann erzählt hat, dass sie, dass irgendwer einen anonymen Tipp gegeben hat und dann wurde sie auf der Landstraße irgendwie auf dem Weg zur Arbeit angehalten und da gab es eine Polizeikontrolle, wo sie dann pusten musste. Das war anscheinend alles fein. Das hatte sie mir erzählt.
So,
ich weiß nicht, ob sie jetzt stolz drauf war, dass da nichts war oder dass sie dann mir beweisen wollte oder sich selber, dass da gar kein Problem vorliegt. Ich weiß das nicht genau.
Anonymer Tipp ist auch bei sowas.
Ja.
Scheint weird, aber ja.
Ja,
das klingt halt an einer Geschichte.
Ja. Ja, weiß auch nicht. Und persönlich hat sich auch so verändert, dass ich sie auch wirklich nicht mehr wiedererkannt hatte. Es war wirklich, dass sich die Rollen so vertauscht haben, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt verantwortlich für meine Mutter, obwohl ich das Kind bin. Hatte mich auch noch stärker verantwortlich gefühlt, weil ich eben die einzige Person war, die dann noch zu Hause gewohnt hat, ne, logischerweise. Sie ist ständig eingeschlafen vom Fernseher, hat dann Kerzen aber angezündet und die dann brennen lassen. Und dann kam ich nach Hause und sie ist dann, sehe ich vor mir, wie sie dann noch im Sessel saß und am Schlafen war und ich dann die Kerze noch ausgepustet habe und vom Tag vorher war der Tisch schon ganz schwarz, weil das nicht rechtzeitig passiert ist. Und da hatte ich einfach wirklich, also in dem Sinne Angst um sie, dass sie irgendwann unwissentlich das Haus abbrennt, wirklich, dass es nicht unbedingt am Konsum liegt. Da hatte ich noch nicht die Angst, dass der Konsum, also der war stark, aber ich hatte das Gefühl, das könnte noch so sein, dass sie aufwacht und was merkt. Ich hatte eher Angst, dass sie dann wirklich betrunken mal im Auto fährt oder dass sie dann, wie gesagt, das Haus durch Kerzen abfackelt. Also nicht.
Also da gab es schon richtige Sorge einfach auch.
Auf jeden Fall.
Wenn du sagst, mit der Verantwortung, ja, dieser Tausch der Verantwortung, wie ist es für dich als Tochter, wie war das für dich, als das stattfand, als du gemerkt hast, okay, hier, wir tauschen gerade die Rollen. Ist ja mega unnatürlich.
Ja.
Es ist ein ganz komischer Prozess, der da stattfindet. Gerade in dem Alter, in dem du dann auch da warst. Das ist ja was ganz Problematisches. Wie ist es als Kind von jemandem, wenn das passiert? Wie ändert sich die Sicht auf deine Bezugsperson, wie war das? Also war es nicht mehr? Hast du geweint auch deshalb? Hattest du auch Gespräche mit deiner Schwester? Das wollte ich auch noch fragen über deine Mutter.
Ja, also wir haben uns zum gewissen Grad auch ausgetauscht, aber meine Schwester war jemand, die macht Dinge einfach mit sich selber aus.
Okay.
Also die muss nicht unbedingt über Sachen reden, aber sie macht Dinge mit sich selber aus und braucht diesen Austausch irgendwie nicht. Mhm. Also ich habe da mehr mit Freundinnen drüber gesprochen zum Beispiel. Weil bei mir muss alles immer raus.
Ja, ist ja richtig. Wir können ja gleich nochmal auf die Verantwortungssache zurück. Wann hattest du die ersten Gespräche darüber? Wann hast du das erste Mal bei jemandem dich darüber sozusagen ausgeheult, dass das ein Problem ist bei euch? Mama wird anders irgendwie.
Also ich weiß das gar nicht mehr so genau, ob ich das schon in meiner Schulzeit meinen Freundinnen gesagt habe. Auf jeden Fall wussten die, das habe ich so nebenbei mal gesagt, ach übrigens, meine Eltern haben sich getrennt. So. Weil ich wollte da eigentlich nicht drüber reden. Ich wollte, dass sie es wussten.
Aber nicht besprechen.
Also mir hat es gereicht, dass sie wissen, so wie der Standard ist zu Hause, aber wollte halt darüber nicht sprechen, weil ich noch nicht sozusagen bereit dazu war, weil das mir halt noch in mir so geschwelt hat.
Ne? Ist interessant, ne, dass man das Bedürfnis dann hat, das schon mitzuteilen, weil es ist ultra wichtig und das weiß man, aber es ist gleichzeitig so verletzend und so schwierig, dass man sagt, hier nehmen die Informationen, aber lass nicht drüber sprechen. Das ist interessant, ne, dass es dieses Phänomen gibt. Ja.
Aber gleichzeitig ist das ja, dass sich viele Familien auch mal leider oder weiß ich nicht, also sich trennen, ne, und dass das aber nichts Schlimmes sein muss und dass einige wirklich damit auch zurechtkommen, ne, und das muss jetzt nicht im Rosenkrieg enden. Und dann, wenn ich jetzt an die Alkoholsucht meiner Mutter denke, das ist schon mal etwas, was man nicht um und bei bespricht. Also was wirklich noch seltener vorkommt als Leute, die sich trennen oder Eltern, die sich trennen. Und das habe ich nicht erzählt und habe das immer erstmal mit mir irgendwie ausgemacht. Und ich bin jemand, ich brauche ganz, ganz lange, um mit Dingen klarzukommen, bevor ich sie ausspreche. Also irgendwie ist das so ein Ding, weiß ich auch nicht. Und, ja, ich erinnere mich dann aber, um auf die Frage zurückzukommen, dass ich neben meinem Studium gearbeitet habe und eine Freundin und Arbeitskollegin von mir einfach angefangen hat, mal also über sich zu reden und auch gesagt, also dass bei ihr jetzt nicht auch nicht alles einfach gewesen ist. Also ich hatte halt eine Freundin oder eine Person, die ein bisschen über sich aufgemacht hat. Und da habe ich halt gemerkt, dass überhaupt nicht schlimm, auch über sich aufzumachen. Und dass da Leute sind, die auch nicht das perfekte Leben haben, ne, und auch Schwierigkeiten haben.
Was über ja die im Grunde niemand hat.
Nee, ebenfalls, genau, ja, ja.
Alle so unseren Rucksack.
Mhm, ja. Genau.
Aber man hat das muss man erstmal begreifen,
ja,
ne?
Ja, ja.
Weil man sich ja immer vergleicht, das hatten wir auch vorhin. Ich finde, vergleichen ist sowieso immer nie positiv. Mhm. Ja, wenn man sich mit anderen so vergleicht.
Ja, ja. Und das war der Punkt, wo ich dann auch ein bisschen aufgemacht habe. Mhm.
In diesem Gespräch dann, also direkt sozusagen diesen, du hast gemerkt, ah, da wird sich geöffnet, gespürt, dass sowas gut tut anscheinend.
Genau, und auch komplett ohne Wertung und wenn dann auch jemand sagt, mir ging es da und damit echt schlecht und das war für mich in Ordnung, dass ich da auch drüber gesprochen habe, weil ich mich dann in dem Moment sicher gefühlt habe und was der Hauptgrund ist, warum ich auch das sehr, sehr wenig erzähle, außer dass es halt irgendwie ein Fakt ist und ist einfach, dass ich einfach nicht so über eine andere Person irgendwie reden wollte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sie damit irgendwie hintergehe oder für mich war das irgendwie ganz, ganz schwer, das zu verstehen, weil ich dachte immer, das ist irgendwie ein Geheimnis, so, und sie möchte ja auch nicht, dass das öffentlich wird und dass das Leute wissen und dann bin ich da und rede darüber. Ich finde das so schwierig, weil in dem Sinne, ich habe ja kein Problem mit einer Substanz oder mit irgendwelchen Dingen, sondern ich habe ein Problem aufgrund einer Person. Und das finde ich so schwierig, darüber zu reden, weil es hat immer, immer mit der Person zu tun.
Klar, das macht das super kompliziert. Du sprichst ja eigentlich, sprichst du ja über dich, aber es geht halt nur über diesen Weg.
Genau.
Das ist natürlich schwierig, das verstehe ich.
Und deswegen habe ich mich davor immer so ein bisschen gedrückt, darüber zu reden, weil ich einfach nicht wollte, dass meine Mama, die ich ja gern habe, die so viel für mich getan hat.
Dass sie vor anderen schlecht aussieht.
Genau. Und ich weiß ja, jeder hat irgendwie so seine Eigenschaften und gegebenenfalls nehmen einige Leute bestimmte Eigenschaften von mir jetzt nicht positiv auf und das ist ja auch fein. Aber dann sozusagen bei all seinen Freunden und jetzt hier in der Sendung drüber zu reden, damit habe ich mich immer nicht so gut gefühlt tatsächlich, ne?
Ich habe jetzt noch eine praktische Frage.
Ja.
Danke für das ganze Teilen. Das ist ein sehr interessantes Segment gewesen. Praktisch, gab es Konsumfreunde deiner Mama? Also gab es da vielleicht wechselnde neue Freunde oder Männer, die vorbeigekommen sind und mit ihr zusammen getrunken haben? Oder ist sie mal ausgegangen? Hat wegen, also das interessiert mich gerade.
So können auch Frauen sein übrigens.
Ach so, ja.
Sind nicht Männer gekommen, die vorbeigekommen.
Kenn ich richtig, John? Ja, völlig richtig, ja. Wer auch immer, Partner, Kollegen, so, weil ich könnte mir vorstellen, zumindest war das bei mir am Anfang meiner Abhängigkeit, dass man sich da auch noch mit anderen Leuten getroffen hat zum Konsumieren. Und zweite Frage, was war mit den Rückständen des Konsums? Flaschen. Wie lief das ab? Weil in so einer Phase wird das ja auch nicht mehr vielleicht weggebracht.
Jetzt habe ich die erste Frage schon wieder vergessen, war ja klar.
Besuche oder Ausgehen.
Ja, auf Verantwortung wollten wir auch noch zurückkommen danach. Lass uns das im Hinterkopf behalten.
Okay, gleich drei Sachen, an die ich denken muss.
Du musst dich dran denken. Ich wollte nur mich dran erinnern.
Ja, okay. Ich habe es so wahrgenommen, dass meine Mutter immer mehr vereinsamt ist. alleine war im großen Haus, dass sie nicht mehr komplett alles bewohnen konnte, was dann auch geheizt werden musste und so weiter. Also es hat alles sowohl im Haus als auch bei ihr ein bisschen mehr runtergekommen. Und sie hat immer alleine getrunken, immer versteckt getrunken. Es war niemand da. Sie hatte, ich weiß nicht, ob das also dann nur dem Alkoholkonsum geschuldet ist oder weil es halt in meinen Augen auch eine Depression vorlag. Also weiß ich halt nicht, ob es daran auch lag. Da zieht man sich ja auch eher zurück, ne? Und da sehe ich einfach nur sie alleine in dem Haus und ab und zu komme ich mal vorbei, so, oder versuche möglichst außerhalb des Hauses zu bleiben. Und dann erinnere ich mich halt auch, dass ich schon zu Hause, dass ich schon woanders gewohnt habe, konnte aber mit dem Auto immer noch mal zu ihr fahren und wir hatten dann immer so einen Tag in der Woche, wo wir dann zusammen gefrühstückt haben zum Beispiel. Oder manchmal habe ich das auch so gemacht, dass ich dann einfach so vorbeigefahren bin, um zu sehen, ob ihr Auto da steht, ob sie zur Arbeit gefahren ist, ob sie es geschafft hat, zur Arbeit zu fahren oder ob sie halt dann zu Hause ist und nicht zur Arbeit fährt. Und ich wollte sie ja noch irgendwie unterstützen, aber mir fiel es schwer, dann in ihrer Nähe zu sein. Und dann habe ich zum Beispiel... Ich habe mich nicht gut gefühlt in dem Sinne, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin hier die Person, bei der alles abgeladen wird. Und das hat mich einfach überfordert. Weil ich hatte ja auch meinen Schmerz und...
Hat sie dich dann zugetextet mit ihrem...
Ja, und, ja. Doch.
Das hatten wir noch gar nicht jetzt.
Ja, genau.
Und vermutlich ist doch auch das Problem, weil du ja auch sagst, du bist ja auch aus eigener Motivation hingefahren, um zu schauen,
ja,
dass sie da ist, ja, auf Arbeit. Ne? Mhm. Das Problem ist ja, dass auch in dieser Konstellation Kind, der Elternteil, ja, selbst wenn die andere Person dich nicht damit belastet und zuträgt, also auch wenn es passiert, aber du musst dir den Schuh ja anziehen. Du musst dir ja Sorgen machen.
Ja.
Es geht ja, also was heißt musst, ne? Aber erstmal geht's ja gar nicht großartig anders. Du kannst ja nicht einfach nicht mehr da sein.
Ja.
Das muss ja super belastend sein als Kind.
Ja, also ich hatte das Gefühl, ich muss da sein, weil wirklich niemand da ist. Und ich meine, meine Schwester, die war auch mal dann, ist auch ausgezogen, hatte auch mal eine Zeit, wo sie im Ausland gewesen ist und so. Und ich hatte das Gefühl, auch wollte ich auch nicht, dass alles an ihr hängen bleibt. Deswegen fiel es mir auch so schwer, im Endeffekt später zu sagen, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir, weil ich nicht wollte, dass dann meine Schwester alles abkriegt. So, ne?
Ja. Ein, zwei Beispiele vielleicht für das, was bei dir abgeladen wurde, damit wir uns das mal vorstellen können.
Ja.
Was war denn da so der Grundtenor? Das hat sich ja sicherlich auch immer wiederholt.
Ja.
Also, ganz praktisch, was hat sie da gesagt?
Sowas wie, ihr Leben ist schlecht, sie hat keine Lust mehr, sie möchte nicht mehr, sie hält das nicht mehr aus und mein Vater ist schlecht und alle Menschen wollen ihr was Böses, so in die Richtung. Und das ist dann viel gewesen und das musste ich mir halt anhören, was heißt musste.
Ja.
Ich hab's mir angehört, weil ich das Gefühl hatte, ohne mich hat sie ja niemanden, so. Und hab das dann einfach sozusagen alles aufgenommen. Und irgendwann habe ich halt einmal gesagt, du, ich möchte einfach nur hier mit dir frühstücken und wenn du jetzt noch ein Wort sagst über meinen Vater, dann gehe ich. Ich möchte einfach mit dir hier eine schöne Zeit haben.
Hat das geklappt?
Nein, sie hat damit mehrmals angefangen und dann meinte ich so, wenn du es jetzt noch einmal sagst, dann gehe ich. Ja. Dann hat sie wieder angefangen, dann bin ich wirklich aufgestanden und das war wirklich schlimm für mich. Dann bin ich zur Tür gegangen. Sie hat sich vor die Tür gestellt und hat die Tür mit ihrem Körper versperrt.
Getrunken wahrscheinlich in dem Zustand auch schon, oder nicht?
Also ich gehe davon aus, dass sie, bevor wir gefrühstückt haben, schon was getrunken hat und gegessen hat sie kaum was und einen halben Kaffee getrunken. So, ne? Und dann musste ich sie wirklich wegschieben und die Tür aufmachen und sie hat da wirklich geweint, also wie so ein kleines, bockiges Kind. So, ne? Und das tat mir unglaublich leid und unglaublich weh. An die Situation erinnere ich mich und dann... Meintest du ja, Hagen, was sie noch so bei mir abgeladen hat, ne? Erinnere ich mich auch, da war ich alleine zu Hause. Also das heißt, dass meine Schwester dann schon ausgezogen ist. Und mitten in der Nacht höre ich einfach, wie jemand weint. Dann bin ich aufgewacht und wusste, es ist meine Mutter. Also richtig laut. Und dann ist sie in mein Zimmer gekommen, hat sich auf meine Bettkante gesetzt und hat gesagt, sie will nicht mehr, sie kann nicht mehr und dass sie sich umbringen wollen würde. Und da war für mich so der Punkt, okay, ich muss hier bleiben. Ich kann nicht weg. So, ich muss für sie da sein. Ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte, ne? Dann habe ich halt gesagt so, das denkst du jetzt, morgen ist das schon wieder ganz anders und geh mal wieder schlafen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, was ich vorhin auch meinte mit, sie erinnert sich an nichts mehr. Am nächsten Tag hat sie sich an das alles nicht mehr erinnert.
Oh, das ist hart.
Und das ist halt, also, aber wie möchtest du denn auch jemandem klar machen?
Du hast es erlebt, ne?
Ich hab's erlebt, genau. Ja, und wie möchtest du das jemandem klar machen, so, dass du den Kontakt nicht mehr wünschst mit einer Person? Die kann sich ja nicht mehr daran erinnern, warum? So, das ist dann wieder in der Welt ja wieder alles Lügen und Anschuldigung und, ja.
Wichtige Frage, die ich gerade habe, zu diesem ganzen Zeitpunkt. Mhm. Gab es da aber irgendjemandem in eurem Umkreis, in der Familie, den Ansatz einer Entgiftung, eines Entzuges, dass wir irgendwie versuchen, den Alkohol wegzubekommen? Also war das irgendwie...
Wurde der Alkohol benannt als Teufel?
Weil das ist ja was wo wir natürlich hier alle für kämpfen, dass das eben frühzeitig erkannt wird auf allen Ebenen und Substanzen. Weil das wäre da sicherlich ein Moment, wo das spätestens hätte passieren müssen, rückwirkend, ohne jetzt einen Vorwurf zu formulieren, auf gar keinen Fall. Sondern wie seid ihr alle damit umgegangen, mit der ganzen Alkoholgeschichte? Also war das, dieses Therapieentzug, das war nicht Thema?
Also mein Vater hat auch gar nicht mitbekommen, wie stark das dann gewesen ist. Mhm. Dann habe ich ja auch irgendwann nicht mehr zu Hause gewohnt, also nicht mehr in meinem Elternhaus. Und meine Schwester und ich, wir haben uns zwar immer mal ausgetauscht, so. Sie hat halt ihr Ding gemacht und ist damit so weit zurechtgekommen. Wir hatten, glaube ich, mal gesagt, yo, Mama, trink mal nicht so viel. So, ne? Aber wir haben, also ich wusste damals noch nicht, also wie kommt man da überhaupt raus? Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich hatte so viel auch mit mir zu tun. Ich bin erwachsen geworden. Ich wollte eigentlich auch die Welt sehen. Ich wollte mein Leben, ich wollte ich werden, so in die Richtung. Mich entfalten, ein erwachsener Mensch werden. Und dann hatte ich sozusagen meine Mutter als Kind aber noch dabei.
Ja, diese Verantwortungstausche.
So, genau. Ja, ich habe immer nur gesagt, so dass sie, oder was heißt immer, ich habe ab und zu halt gesagt, ja, trink mal nicht so viel. Aber meine Mutter wollte das nicht hören und das war überhaupt nicht ihre Wahrheit. Ne? Das war eine ganz andere Wahrheit und das hat sie abgetan. Und ihr geht es ja so schlecht, weil sie aufgrund von so einem Zeckenbiss, den sie mal hatte, deswegen geht es ihr ja nur so schlecht. So, also das war wieder dieses Lügen, was sie ja auch kennt. Dass man was anderes vorschiebt. Mhm. Ne? Mhm.
Und es war dann immer wieder irgendwas anderes.
Genau, ja, genau. Also deswegen.
Sie hat nie, in der ganzen Zeit nie geäußert, fuck, ich trinke zu viel oder ich habe ein Problem. Das finde ich schon interessant, weil das war bei mir zum Beispiel, also ich kann jetzt ja von mir sprechen hauptsächlich, aber mir war schon zum Beispiel sehr lange bewusst, dass das Kokain ein Riesenproblem ist. Mhm. Ja, und irgendwann war es sehr schwer, die Dinge auf andere Sachen zu schieben, ist irgendwann gar nicht mehr so leicht. Wenn du halt genau weißt, okay, warum bin ich denn super müde? Ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen. Ja, warum, ist klar. Mhm. Aber es ist ja verrückt, dass es da gar nicht dazu kam. Ja?
Okay. Ich glaube halt auch ganz doll, dass das von ihr auch nicht gesehen wird. Also das klingt ganz komisch. Ich meine, es ist nicht nur, dass sie was vorschiebt, damit ich und vielleicht auch andere das nicht erkennen, aber auch für sich, glaube ich, einfach. Sie erzählt sich da auch selber so ein Märchen.
Ja, ja, das ist ja das, was ich oft sage, weil bei mir war es ja eben ganz anders als bei dir. Mhm. Ich habe ja diesen Aspekt, dass das Teil der Krankheit ist und für wie gesagt, das ist ja immer so individuell, aber für mich war das Kokain ja ewig lange überhaupt gar nicht das Problem.
Ach Quatsch.
Nee, ewig nicht. Sondern immer die Lösung. Ja. Und das ist Teil der Krankheit, dass sie dir suggeriert, dass du kein Problem hast. Ja. So, damit du weiter im Loop des Konsums bleibst. Wie gesagt, nicht bei jedem. Das war bei mir ganz krass so. Deswegen kann ich super relaten zu, also, das Alkohol ist doch nicht das Problem.
Ja.
Also, es gibt Momente, wo ich mich zurückerinnere, wo ganz klar ich hätte wie John reagieren müssen, noch vor 3 Sätzen. So, na klar ist das Problem. Aber für mich war es nicht das Problem.
Ja.
Ja, und das ist krass. Also da muss man mal sagen, das ist dann nicht mehr deine Mutter, die da spricht.
Ja.
Das ist die Krankheit.
Ja, 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 genau.
Weil das sind Sachen, die man nicht sagt, weil es einfach Bullshit ist.
Ja, klar. Was hat denn in dieser ganzen schon längeren, schon schweren Zeit, wir sind da jetzt schon gar nicht mehr, schon älter in der Story sozusagen, wie hast du dir denn Kraft geholt? Was hat dir denn für dich geholfen, damit zu copen, damit umzugehen und auch deine Sachen weiterhin hinzukriegen, weil das natürlich auch interessant ist für Leute, die zuhören. Woher nehme ich mir denn Kraft in so einer Situation? Was hat für dich funktioniert?
Also was für mich gut war, auch wenn ich immer noch an das Problem gedacht habe, an meine Mutter gedacht habe, tat mir die räumliche Distanz schon mal ganz gut. Also ich hatte ja irgendwann auch nach der Situation, die ich erzählt habe mit der Tür, wo sie mich hat nicht gehen lassen wollen, hatten wir auch einen Kontaktabbruch. Okay. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir das gut tut, nicht mehr 24/7 an sie zu denken und was sie jetzt wieder machen könnte und ob sie jetzt wieder irgendwo runtergefallen ist und sowas alles. Ne? Natürlich war mein Kopf immer noch mal bei ihr. So. Ja, ich würde einfach sagen, ich habe einfach weitergemacht. Hatte, wie gesagt, auch dann ein, zwei Freundinnen, mit denen ich darüber gesprochen habe.
Okay, also schon mal teilen.
Genau, mal genau. Wichtig,
dass
ja,
man mit jemandem darüber spricht,
genau.
Dass er das nicht in sich hineinfrisst.
Genau, ja. Und da habe ich mich dann auch verstanden gefühlt und auch nicht irgendwie falsch gefühlt. Also das war halt immer noch nicht, dass ich eine perfekte Lösung irgendwie hatte. Nur, dass dann ich so ein bisschen mehr Luft zum Atmen hatte durch die räumliche Distanz. Und dann habe ich, als ich, oh, wie alt war ich denn da? 24, glaube ich. Da gab es auch nochmal eine Geschichte, also die mich noch hat sehr, sehr traurig und wütend werden lassen, weil meine Mutter sich um bestimmte Dinge nicht mehr gekümmert hat. Und das war dann halt zu meinen Lasten wirklich. Mhm. Da habe ich halt entschieden, ich kann das so nicht und ich würde das gerne nochmal aufarbeiten. Und habe mir dann auch eine Therapie gesucht. Okay. Und dann habe ich quasi darüber gesprochen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, als ich dann auch erwähnt habe gegenüber meines Therapeuten, dass meine Mutter sich oder auch Suizidgedanken hatte. Da meinte er so, oh, das ist ja richtig doll. Und erst da wurde mir bewusst, ach so, also das war halt mein Leben. Also das habe ich als normal empfunden. So in dem, also ich habe es gar nicht so empfunden, dass es so was Dolles ist. Ja. Einfach.
Krass, ja. Das ist halt der Schutzmechanismus, den jeder so hat.
Das ist unglaublich, ne? Ja. Das ist, ja. Ja. Aber, ja. Trotzdem hast du ja auch Maßnahmen ergriffen. Also ich will nur kurz sagen, also eine Abgrenzung, ganz wichtig, ne? Eine Abgrenzung, eine durchdachte Abgrenzung.
Ja.
Teilen halt und im Endeffekt auch als Angehöriger ist es sinnvoll, Gespräche zu führen mit professionellen, mit Fachkräften halt.
Ich habe auch mehrere oder zwei Instanzen auch noch gesucht. Also einmal war ich mit meiner Schwester im Frauenhaus und habe dann mich da auch beraten lassen, so in die Richtung. Das Einzige für mich, was
darum... Wurde da denn die Abhängigkeit schon thematisiert?
Ja, also da war das für meine Schwester und mich klar, das ist eine Abhängigkeit. Und wir haben uns nochmal dazu entschlossen, wir sind beide ausgezogen, wollen aber unserer Mutter helfen. Okay. Wie können wir das machen? So in die Richtung. Mhm. Und das... Also ich sag mal so, das Einzige, was uns da gesagt worden ist, ist, ihr seid nicht schuld, ihr habt da nichts irgendwie zu verantworten. Ich dachte mir, ja, das weiß ich doch alles. Also und hatte das Gefühl,
dass
das...
Ja, viele halt auch nicht.
Ja,
also ganz wichtiger Satz für die Kinder.
Genau. Und da habe ich dann gedacht, dass das nicht unbedingt zielführend ist. Habe überlegt, was kann ich denn noch machen? Also da waren meine Schwester und ich, um uns einmal sozusagen beraten zu lassen. Und dann habe ich einmal bei einer anderen Institution mich vorgestellt und das war so eine Gesprächsrunde von Angehörigen, aber das waren alles Mitte 40-jährige Frauen, deren Söhne spielsüchtig waren. Und da habe ich mich nicht unbedingt aufgehoben gefühlt und habe mir dann gesagt, nee, das ist es auch nicht. Und habe dann gesagt, ich mache 1:1 Gesprächstherapie. Also das hat mir mein Vater auch geraten tatsächlich und da habe ich gesagt, okay, mache ich.
So. Mutiger und starker Schritt auf jeden Fall auch. Ja. Und beziehungsweise auch, sorry, gleich hangen.
Alles gut, alles gut.
Auch ein Schritt, den man, und das denke ich, ist, und das ist auch so wichtig. Als Angehöriger ist man ja, denkt man wahrscheinlich häufig gar nicht an die Möglichkeit auch selber, weil ich meine, es ist ja unglaublich kräftezehrend, ist ja klar. Und wahrscheinlich ist diese Option, sich selbst auch in Gespräche zu begeben, es ist ja, also, oder in Behandlung könnte man ja sagen, wirkt da erstmal komisch, weil der andere hat ja das Problem.
Genau.
Ich leide ja zwar unter diesem Problem, aber ich habe das ja nicht. Aber es ist eben doch total sinnvoll, auch da als Angehöriger in Gespräche zu gehen und in Behandlung zu gehen, weil es eben so eine große Belastung ist und so eine Hilflosigkeit einfach auch auslöst. Und es ist auf jeden Fall ein starker und mutiger Schritt, aber auf jeden Fall auch super empfehlenswert. Mhm. Und da nicht scheu zu sein und zu denken, nee, ich brauche keine Gespräche, der andere, das ist egal.
Ja.
Das ist so eine große Belastung, es macht absolut Sinn, da in Gespräche zu gehen.
Auf jeden Fall.
Angehörigengruppen zu besuchen, ja, das hören wir von so vielen Menschen, die wir kennenlernen. Das ist genauso, man kann es alles nicht vergleichen. Ganz wichtig für Betroffene und auch Angehörige, sich auszutauschen.
Ja.
Danke, John, dass du das nochmal hervorgehoben hast. Das ist auch sehr wichtig. Wir bewegen uns aber auf einen großen Knall zu, der dich zu einer drastischen Handlung dann motiviert hat.
Ja.
Lass uns doch jetzt da mal reingehen. Ich glaube, da sind wir jetzt auch geschichtlich. Ne?
Ja, genau. Ja. Das war auch in der Zeit, wo ich dann meinen Disput hatte mit meiner Mutter und den ich sag mal, temporären Kontaktabbruch. Also wir waren halt verkracht und wie man das so kennt, wenn man verkracht ist, dass man sich dann gegenseitig jetzt nicht mehr meldet. Dann gab es noch einmal einen Zwischenfall, dass sie im Krankenhaus war. Meine Schwester hat mich angerufen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, sie nochmal zu sehen. Hab dann, als ich mit der Therapie angefangen habe, für mich versucht herauszufinden, wie möchte ich eigentlich vorgehen. Also ich möchte natürlich gucken, dass es mir besser geht. Hab auch herausgefunden, ich kann niemanden zu irgendwas bewegen, was er oder sie nicht möchte. So leid es mir tut, ich kann nicht sagen, mach das, weil die Person muss das von sich aus wollen. Und ich habe schon mal versucht, ja, ich habe ihr eine E-Mail geschrieben mit, da sind Termine für Meetings und das sind Meetings, wo man hingehen kann mit einer angehörigen Person, ich würde mitkommen. Ich habe ihr das als Mail geschrieben, weil ich weiß, Konfrontation ist nicht so ihr Ding und dann kann sie das lesen, wenn sie möchte. Wir müssen nicht drüber reden, aber sie weiß, ich wäre hier. Das hat auch nichts gebracht. Und dann in ja, der...
Gab es da überhaupt eine Antwort?
Nee. Nein, nein. Also ich habe mir da irgendwie eine Stunde lang Gedanken gemacht, was ich wie raussuchen könnte. Und das ist halt so bei uns, oder wir reden halt nicht gerne über Dinge oder wenn Probleme auftauchen, dann nur, weil ich die quasi aufmache. So. Und deswegen dachte ich mir, bevor ich dann ein Problem aufmache, schicke ich ihr eine E-Mail, die mal untergehen kann. Quasi so wie sie, wie es vielleicht am ehesten zu ihr passen würde. Ja, so. Ja. Hat aber auch nicht funktioniert. Und dann in... war es auch einmal der Fall, dass sie alles hat ja schleifen lassen und es gab bestimmte Dinge, die sie hätte erledigen müssen und es nicht getan hat. Und ich hatte dann, wie gesagt, da Einbußen richtig stark und habe das nicht verstanden. Ich habe ihr gesagt, gib mir doch irgendwelche Vollmachten. So, das hat sie auch nicht geschafft und es ging halt um so eine Krankenkassengeschichte einfach, ne? Weil ich war noch über die Beihilfe bei ihr versichert und wenn ich nicht im Voraus was bezahlt hätte, dann hätte ich halt, also ist halt so, weil wenn man privat versichert ist, muss man Sachen vorher bezahlen und dann...
Wärst du nicht versichert gewesen zum Beispiel?
Genau, genau. Beziehungsweise ich hätte es bezahlen können, es muss aber, sie muss es bei der Beihilfe einreichen, weil sie das dann quasi erstattet bekommt und ich konnte dann nichts machen und hätte ich alles gezahlt, sie hat ja nichts mehr erstattet, also sie hätte nichts mehr eingereicht, dann hätte ich irgendwie auf mehreren tausend Euro da gesessen von... Ne? Und wenn der Arzt auch zu dir sagt, so, ich behandle dich nicht mehr, du musst erstmal Rechnung bezahlen, das ist auch echt entwürdigend so und du kannst nichts machen, weil ich habe bei der Versicherung angerufen und meinte, ich bin die Person, die versichert ist, ich würde das alles managen, meine Mutter kann es nicht mehr, aber meine Mutter kann doch nicht mal sagen, dass sie es nicht mehr kann. Und dann war ich richtig, richtig enttäuscht und böse und habe mir gedacht, nee, das geht nicht mehr. Und dann ab 25 musste ich mich eh selber versichern und alles Mögliche. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist auch jetzt für mich dann der Bruch, dass ich für mich selber sorge. Wenn sie das für sich nicht schafft, ist das eine Sache. Ich habe versucht, so viel zu machen, sie zu unterstützen. Das hat nicht funktioniert in meinen Augen. Und ich kann da nicht mehr Kraft reinstecken, weil ich sonst auch für mich keine Kraft mehr habe. Und habe dann... mit einem Therapeuten das abgesprochen und habe dann mich entschieden, halt keinen Kontakt mehr zu ihr zu haben. Habe das auch dargelegt in mehreren Situationen und habe ihr das beschrieben, habe gesagt, also ich entscheide mich jetzt für mich. So, ne? Also ich, das ist keine Entscheidung irgendwie gegen dich oder irgendwas, aber mir geht's nicht gut. Mir geht's einfach nicht gut damit. Habe dann den auch abgeschickt, ich weiß nicht, also sogar per Einschreiben, damit er überhaupt ankommt. Und danach kam auch nichts mehr. Und das ist so.
Nie wieder danach
nein.
Kontakt?
Nein. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war mit 25, also es ist schon 5, 6 Jahre jetzt auf jeden Fall her. Mittlerweile habe ich halt gelernt, damit irgendwie so zu leben, dass das halt gewesen ist, dass das ein Grund ist, warum ich so bin, wie ich bin. Ne? Also ein paar Dinge nimmt man ja immer mit von seiner Vergangenheit irgendwie. Habe das so weit verarbeitet, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann drüber sprechen, auch so jetzt hier in dem Kontext zum Beispiel, nicht nur unter Freunden. Ja.
Wir haben ja da eine Parallele.
Mhm.
Ja, ich habe ja auch in Absprache mit meinen Therapeuten den Kontakt abgebrochen zu meinem Vater.
Ja.
Deswegen frage ich dich jetzt erstmal, bevor wir aber dazu kommen, was das ja auch heißt, ja, die Person ist ja noch da.
Ja.
Wie geht's dir aber erstmal damit? Wie ging's dir die ersten Monate? Wie ging's dir auch mit dem, vielleicht noch in dem Prozess, das überhaupt zu machen? Wie geht's dir jetzt damit?
Zu Beginn war für mich der Gedanke, wird sie sich nicht mehr melden oder wird sie anrufen und schimpfen, was das Zeug hält. Also das waren für mich so die Optionen, die passieren können und war mir nicht sicher, ob sie das akzeptiert oder ob sie das letzte Wort haben muss. So. Das heißt, in den ersten Wochen oder Monaten war ich immer noch so in einer, ich sag mal, Hab-Acht-Stellung, weil ich nicht wusste, wie sie reagiert.
Position.
Genau. Nimmt sie das so hin, was ich gesagt habe oder nicht? Und dann kam halt nichts, es kam auch ein Jahr nichts und die darauffolgenden Jahre auch nicht. Und das hat mir jetzt seit, also ich glaube, als es dann 2 Jahre so war, dass da wirklich nichts von ihrer Seite aus kam, war das für mich in dem Sinne erledigt, dass ich ständig dran gedacht habe, was wäre wenn und ne.
Hattest du gehofft, dass sie sich meldet?
Nein, also ich habe es mir gewünscht, dass sie sich nicht meldet. Das ist ja auch eingetreten und ich konnte einfach mich mit mir selber beschäftigen und für mich selber das, was passiert ist, aufarbeiten und damit zurechtkommen und einfach für mich mir ein Leben schaffen, wo ich zum ersten Mal wirklich irgendwie mich um mich kümmern konnte, ohne eine Person zu haben, auf die ich immer aufpassen musste. Und das war für mich irgendwas anderes und das war schön, einfach nur für mich verantwortlich zu sein, nicht immer zu mich zurückzunehmen und zu überlegen, was würde mein Handeln auslösen bei der Person. Ja, darüber bin ich halt sehr, sehr glücklich. Also, dass ich den Schritt gemacht habe, das heißt nicht, dass ich meine Mama jetzt nicht lieb habe und ihr ganz viel verdanke und es mir unglaublich leid tut, welchen Weg sie geht oder teilweise auch gehen musste, gegangen ist. Aber ja, mein Weg führt gerade einfach woanders hin.
Und das ist auch deine Entscheidung.
Ja.
Ja. Nur sind wir eben keine Therapeuten und können, aber so als Mensch sitze ich hier und fühle das, dass es deine Entscheidung ist. Das war ja auch meine, aus ganz anderen Gründen.
Mhm.
Aber ich will jetzt trotzdem, muss ich dir die Frage stellen.
Ja.
Da ich abhängig bin, deine Mama scheinbar abhängig ist, weiß ich, dass wenn sie noch konsumiert, ja auch tierisch leidet.
Ja.
Und eigentlich das auch alles nicht mehr aus eigener Motivation tut, sondern weil sie krank ist.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt formulieren soll. Kannst du mir helfen?
Ich würde das einfach direkt in die Frage. Ich würde einfach sagen, wie geht man damit um?
Ja.
Also wie ist das für dich, das zu wissen? Weil das Wissen ist ja da. Genau.
Ja, du war, also gerade wenn du diese Sendung hörst.
Die Frage versteht Tonja, glaube ich, schon, was ihr überhaupt sagt.
Ja, ich muss das jetzt natürlich fragen hinten raus. Ja, ja. Ich verstehe deine Entscheidung und ich respektiere sie.
Ja.
Weil ich, das, weil mir tut es auch besser, keinen Kontakt zu haben.
Ja.
Aber es nur ist er ja auch jemand, der süchtig ist, der dir nicht gut getan hatte, der aber ja noch da ist. Ne?
Ja, ja. Ja, für mich war das auch nicht so einfach, weil das sind irgendwie so verschiedene Menschen in einem einzelnen Menschen. Und man kann halt die süchtige Seite nicht irgendwie abtrennen von der nicht süchtigen Seite irgendwie. Also es fühlt sich halt richtig an zu sagen, ich möchte keinen Kontakt mehr, weil ich mich quasi deine süchtige Seite einfach, das tut mir nicht gut. So, dann gibt es natürlich auch Momente, die wir verbracht haben, die ich in so schöner Erinnerung habe. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, ist das das Richtige? Ist das nicht gemein oder würde ich das später irgendwie bereuen? So, ne? Ist das egoistisch? Und ich glaube, das kann nur jeder für sich selber irgendwie entscheiden, wo er da den Strich zieht. Ob du sagst, ich mach das noch und ich bin für die Person da und kann das so für mich trennen, dass ich mich aber auch als Menschen sehe und finde. Oder wenn man sagt, ich brauche einfach so einen Bruch irgendwie oder so einen Cut, um damit so klarzukommen, ne?
Gedankenbeispiel. Wenn sie jetzt eine Therapie machen würde. Und sie dir einen Brief schreibt, hey, ich bin jetzt ein halbes Jahr nüchtern, ich würde mich gerne mit dir aussprechen. Nur mal als Idee.
Das würde ich auch fragen. Ja. Genau das gleiche habe ich auch
gesagt. Was wäre dann deine Reaktion? Weil du hast gerade gesagt, man kann die süchtige Seite von der anderen nicht, das ist richtig.
Nee.
Und ich verstehe das auch aus Angehörigensicht. Ja. Total. Wir müssen aber auch die Option niemals vergessen, auch gerade für Angehörige, dass der Süchtige genesen kann. Denn hier sitzen ja zwei.
Ja.
Ja, und wir sind jetzt wieder ernstzunehmende, seriöse Menschen, die nicht mehr den ganzen Tag lügen.
Ja.
Auch wenn das der eine oder andere nicht glaubt. Liebe Grüße an die, die sagen, ich konsumiere noch die ganze Zeit. Hallo, tschüss. Ja, okay. Aber, ja, ist so. Er kam letztens erst wieder. Weißt du?
Ja.
Weil dieser Mensch kann zurückkommen.
Das stimmt. Und nur weil ich jetzt sage, also das mag pessimistisch klingen, für mich ist das eher realistisch. Leider, dass ich sage, ich bin mir unsicher, ob das passiert oder vielleicht auch eher nicht. Ich lege für nichts meine Hand ins Feuer und ich wünsche es mir so, 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 so doll. Okay. Also wirklich.
Und dann würdest du, wie würdest du dann handeln?
Also das habe ich mich auch häufig gefragt, wie würde ich reagieren? Ich habe mich gefragt, was bringt die Zukunft? Kriege ich irgendwann einen Anruf von einem Rettungswagen? Kriege ich irgendwann eine Nachricht von meiner Mutter? Ne, sowas
alles.
Nur mal
in die Option, nicht genau. Rettungswagen, ja, genau. Sondern also, genau. Die Option, dass sie nüchtern ist.
Genau, und ich meine mir halt, genau. Ja. Die ganzen Situationen, mit was wäre wenn? Wenn es ihr wirklich wieder gut geht, wenn sie damit zurechtkommt, wenn sie eine Therapie, Entzug, was auch immer gemacht hat. Ich habe mir gesagt, ich frage nicht mehr, was wäre wenn. Weil ich mir denke, dadurch kann ich, also ich kann da stundenlang drüber nachdenken. Und habe mir halt gesagt, ich lasse das sein, denn wenn es dazu kommt, dann setze ich mich damit auseinander. Also ich versuche nicht nachzudenken, was kommt in der Zukunft, sondern ich weiß, so wie es jetzt ist, geht es mir gut, ja. So komme ich zurecht und was auch immer passiert, passiert. Und dann kümmere ich mich darum, wenn es der Fall ist.
Finde ich gesund.
Ja.
Ja. Ja. Muss man aber auch nicht werten jetzt, sondern, aber ich verstehe das sehr.
Voll gut. Finde ich aber auch im Prinzip ein guter Abschluss. Also, ne, dass man, ja. Ich finde es mega krass. Ich finde diese ganze Angehörigen-Geschichte und so, ich finde das, ich kann mich so ein bisschen in manche Sachen so reinversetzen. Einerseits aufgrund meiner eigenen Geschichte auch.
Ja.
Und außerdem habe ich ja auch Erfahrungen mit Leuten, die, bin ja auch irgendwo Angehöriger in gewissen Situationen. Und ich finde es immer ganz krass fasziniert und ich denke, und Hagen, das mich auch an dich war, wir haben ja nun beide Kinder. Wenn ich mir vorstelle, dass, wenn das jetzt alles scheiße weitergelaufen wäre, nichts mit Kennenlernen, nichts mit Podcast, nichts mit Abstinenz, ob unsere Kinder uns auch irgendwann, also ob es auch zu einem Kontaktabbruch gekommen wäre, war. Und das fasst mich natürlich emotional total krass an.
Ich hatte
das
ja einen. Und
ja, genau. Also, na genau, kurz hatte ich ja auch.
Ich hatte also, fast ein Jahr, habe ich beide Kinder nicht gesehen.
Genau, wir hatten, ich meine jetzt also aus einer eigenen Entscheidung der Kinder. Yeah. Das ist ja das Krasse, ne? Das ist ja so hart. Und das wiederum bringt mich natürlich zu dem Gedanken, wie krass mächtig diese scheiß Drogen sind.
Ja.
Und dass man es echt nicht unterschätzen darf. Also wirklich nicht unterschätzen darf, weil auch hier, deine Mutter wollte ja sicherlich nie dass solche Situationen entstehen, ja. Ganz, also 100% natürlich.
Sie will ja nur das Beste vereinen. Genau. Und das ist auch der Gedanke bei mir, dass ich mir gedacht habe, sie also möchte ja nur das Beste für mich und meine Schwester. Und dann ist es halt gerade das Beste für mich, zu sagen, ich brauche Abstand. Ja. So.
Ja, ich habe sehr viel Gänsehaut heute gehabt, weil das natürlich, ne, das sagen wir so oft, ja, also das ist alles ganz individuell und so, aber natürlich trotzdem in Erzählungen, die du hast aufgrund deiner Perspektive, in einer ganz anderen Grundsituation, kann ich trotzdem das entgegenfühlen, wie sich meine Ex-Partnerin vielleicht gefühlt hat in diesem oder jenem Moment, ja. Weil sie ja auch dazu übergegangen ist, nicht nur, dass wir uns trennen, sondern dass wir nicht mehr miteinander sprechen für fast ein Jahr. Und das konnte ich heute fühlen, dass das auch Sinn macht. Und das habe ich auch schon seit einer Weile begriffen, dass das für sie damals Sinn gemacht hat, weil es einfach Katastrophe war mit mir. Ja, und sie nur noch ein Kind hatte und auf einmal mit dem ja alleine war.
Ja.
So, weil ich so ein Idiotarsch und süchtig war, na, konsumierend. Und dann sitzt hier jemand, dem von dieser anderen Perspektive wie du hier. Das ist krass, wie man sich dann da, wie man das alles spürt.
Ja.
Ja. Also wie ich das spüre, auch deine, ja, auch die ganze Verzweiflung und die Angst und die Wut und die Trauer, aber auch die Liebe und das Mitgefühl. Das ist ja alles ein Konglomerat aus einem riesen Suppentopf, wo man nicht weiter weiß.
Ja.
Ich wollte noch eine Sache, bevor wir zur Playlist kommen. Ich hoffe, du hast dir einen Song ausgesucht.
Ja.
Dieser Kontaktabbruch, ne? Ich fand das gerade ganz spannend.
Ja.
Als du gesagt hast, ich habe mir gewünscht, dass sie sich nicht meldet. Ich habe mir da auch schon eine Weile drüber Gedanken gemacht.
Ja.
Aber es ist quasi in meiner Konstellation, also wenn mein Vater, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen sollte in der Sendung.
Mach mal.
Kann ich eigentlich nicht sagen. Weil nachher macht er das dann nur, um politisch zu agieren. Egal. Ja, man weiß das ja nicht. Aber mir war klar, also mir ist klar gewesen, ich beende den Kontakt, dass da nichts kommt.
Ja.
Das war mir eh klar.
Ja.
Und es kam mir bis heute nichts. Das ist über, also fast 2 Jahre jetzt.
Ja.
Ja. Und nee, 1,5 oder so.
Ja.
Und es ist krass, dass ich so sicher bin, mit meiner Mutter gab es schon ein bisschen Austausch, das ist aber eine andere Geschichte und das war auch nötig hier und da aus speziellen Gründen, aber das Grundproblem war ja immer mein Vater und es war einfach eindeutig, ich habe gar keine Angst, dass er sich meldet oder nicht meldet, darüber brauche ich mir gar keine Gedanken machen, weil ganz klar ist, dass das nicht passiert. Aufgrund meiner ganzen Geschichte und wie damals auch so mit Kontakt umgegangen, da musste ich nur kurz gerade dann denken, weil wir den gleichen Move gemacht haben, aus unterschiedlichen Gründen, es gibt so einen Wunsch, wo ich denke so, wenn er das macht, würde ich wieder mit ihm reden. Denn den sage ich ihm jetzt aber eben nicht. Ja,
ja nee, genau.
Weil das wäre weird, weil das ist sehr privat.
Ja.
Aber es ist ganz klar, dass das nicht kommt. Ja. Das muss ich nochmal kurz aussprechen,
ja,
irgendwie.
Ja.
Es ist ganz diese Erwartungshaltung auch. Oder die Gedanken, die man sich zu so einem drastischen Schritt macht, ja, wie unterschiedlich die dann auch in der Nachbearbeitung sind. Ne? Boah, danke fürs Teilen.
Gerne.
Jetzt habe ich hier so laut reingestürzt ins Mikrofon. Ja, es hat sehr mit durch. Also ich fühle diese Folge hier ja sehr viel mit. Möchte aber auch dir alles Gute wünschen, aber auch deiner Mama.
Ja.
Danke. Und hoffen, dass sich das nochmal auch einrenkt.
Ja.
Denn ich habe ein ganz, ganz großes Mitgefühl für jeden, der abhängig ist, weil ich 15 Jahre da so drin gesteckt habe.
Und, ja.
Dann jemanden, also das geht mir auch jedes Mal so, wenn ich draußen jemanden sehe, der abhängig ist.
Ja.
Auf der Straße, dass ich genau, ich denke, keiner hat sich das ausgesucht.
Nein.
Den ganzen Tag nach der Substanz zu. Und das war auch mein Leben so viele Jahre. Und ich jetzt erstmal an alle Süchtigen da draußen, die noch konsumieren, viel Kraft und Liebe und ich hoffe, ihr kommt da raus.
Ja.
Ja. Auch nochmal ganz liebe Grüße an Niki, möchte ich aussprechen, die uns total supportet hat.
Ja.
Sie weiß, wer gemeint ist.
Oh ja,
weiß,
Niki,
jetzt, aha,
ja,
weiß jetzt auch, was
ja,
gemeint
ja,
ist.
Ja, ja, ja.
Das wollte ich nur nochmal aussprechen.
Meine Güte, Niki.
Und einfach nochmal kurz.
Ja, genau, mega Support. Ja. Und
vielen Dank dafür und auch an alle anderen Supporter. Genau.
Ja.
Magst du, achso, Playlist.
Ja, Wucht und Flüchtig, John und Hagens Lieblinge und die unserer Gäste.
Ganz genau.
Wucht und Flüchtig. Was hast du uns dann dort mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht von Ed Sheeran, Give Me Love.
Oh,
weil gut. Ich das immer gehört habe im Auto, wenn ich von zu Hause weggefahren bin, wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe. Dann habe ich immer das Lied gehört, weil ich da irgendwie meine Gefühle quasi rauslassen konnte. Und deswegen wünsche ich mir das auf eure Playlist.
Das wird addiert.
Danke. Und schau mal, siehst du diesen roten Knopf hier, Tonja?
Ach, den, ja, den
ja.
Sehe ich.
Ja, genau, den.
Kannst du den mal kurz drücken?
Mach ich.
Klick.
Und John, ich übergebe in deine sanfte Stimme und vielleicht auch den kleinen Hinweis nochmal, nehmen wir auch die Angehörigen in die Abmoderation heute mit auf.
Ja, hauptsächlich.
Ja.
Genau, wenn... du jemanden hast, Bekannten, Freund, jemand aus deiner Familie, der ja mit Konsum Probleme hat, der vielleicht einen kritischen Konsum hat, du es von außen betrachtest und dir ein bisschen Sorgen macht oder auch der sich schon völlig auffällig verhält und hundertprozentig drin ist, dann wende dich an die Person und gib ihr erstmal ganz viel Liebe und natürlich die Tipps, Selbsthilfegruppen zu besuchen, in eine Therapie zu gehen, ob es eine Tagesklinik ist oder eine Langzeit, eine Kurzzeit, eine ambulante Therapie, stationär, was auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Auch der Hausarzt kann bei allen möglichen Problemen helfen. Auch die können Tipps geben, wo man sich hinwenden kann, als Angehöriger, aber auch als Betroffener. Und natürlich schön Google nutzen, denn Google ist dein Freund. Und mal wieder möchte Hagen das Ganze unterbrechen. Hagen, du hast das Wort.
Ich unterbreche nicht, ich addiere. Es gibt natürlich den Sucht und Süchtig Discord-Server, der eine Online-Drogenberatungsstelle integriert hat.
Ganz genau.
Liebe Grüße an Gerrit, der das programmiert und auch betreut. Also der Sucht und Süchtig Discord-Server, wenn man sich nicht traut, vielleicht mit jemandem zu telefonieren oder persönlich hinzugehen, dort gibt es eine Chat-Funktion mit einer Drogenberatungsstelle, die für Angehörige sowie für Betroffene 24/7 erreichbar ist.
Fantastisch, sehr gut addiert. Danke, es wird tatsächlich kein Unterbrechen in dem Sinne. Ja, und in diesem Sinne, bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.